to the Where Is My Weed At Podcast.
Ready?
Ready.
Heute sind wir in der wunderschönen und chilligen Schweiz bei Lorenz von Cannabis Rausch und Vapes and Dabs. Vielen Dank nochmal, dass wir hier sein dürfen. Erzähl mir erstmal, also als ich hier reingekommen bin, dann muss ich sagen, okay, das ist ein krasser Urban Farming Setup, was du jetzt hast. Erzähl mir, was du jetzt hier alles hast eigentlich.
Genau, so als Gärtner ist man natürlich immer so ein bisschen darauf bedacht, sich schön auch zu Hause grün zu machen. Und da dachte ich mir dieses Jahr, ich bin jetzt erst im Sommer in die Schweiz gekommen, quasi mitten in der Saison beim Gärtnern, dass ich doch mir einfach Stecklinge kaufe von Tomaten und Kürbis, Melone und so weiter. Und ich habe jetzt genau wahrscheinlich so 8 Tomatensorten von so Fleischtomate über Ochsenherz, über Cocktailtomate, Strauchtomate. Das ist quasi so ein bisschen das Side-Project neben dem Hanf.
Okay, du baust selber an sozusagen, CBD, oder?
Genau, also wir haben auch einen CBD-Anbau, aber davor kommt natürlich erstmal immer ein bisschen das normale Gärtner und dass man wieder reinkommt in den Modus und sich an das Klima hier gewöhnen. Mhm. Klar, neben den Balkonpflanzen haben wir auch 1 Hektar Feld CBD hier in der Schweiz in die Richtung. Also Richtung noch mehr Berge, also wirklich traumhaften Kulisse haben wir da fast 3000 CBD-Pflanzen auf dem Feld stehen. Verschiedene Genetiken und wir wollen auch selber unsere Sorten quasi auf den Markt bringen, beziehungsweise wollen eigene Strains auch in Zukunft irgendwann kreuzen. Im Moment haben wir eine Selektion am Laufen. Also wir haben jetzt 150 Hanfsamen CBD gesetzt und die sind jetzt bei mir in der Wohnung im Nebenraum.
Geil. Also das ist etwas, was man in Deutschland einfach nicht machen kann. So, ne? Und deswegen, ich meine, Schweiz ist so eine chilliges Land oder ziegelige Stadt. Ich war gestern in Zürich, ne? Ey, also wie chillig die Stadt so ist und wie die Leute einfach so damit offen damit umgehen. Also ich glaube, es liegt natürlich daran, dass CBD so gut angekommen ist, dass jeder CBD smoked. Und wenn die Anzahl an CBD-Smoker einfach so viel ist und so übersteigt, dann ist es, da kann man überhaupt nicht kontrollieren, ob 1-2 Personen auch einfach normale Joints rauchen, was auch toleriert wird hier auch. Ne? Und ich glaube, das ist, was vielleicht in Deutschland noch weit entfernt ist, dass die CBD sogar vielleicht irgendwann gut ankommen als Blüte, als zum Rauchen. Meinst du, also woran liegt das eigentlich? Also warum ist die Schweizer so offen, damit es sind?
Also ich denke, die Schweiz ist ja in vielerlei Hinsicht ziemlich offen. Ich finde, die Menschen hier sind super open-minded und es kommt ja auch nicht von ungefähr. Ich glaube, die Schweiz wurde vor 200 Jahren oder so erst gegründet. Davor waren das eben die ganz vielen kleinen föderalistischen Staaten, die Kantone. Und die haben sich ja erst ziemlich spät zusammengeschlossen als eine Nation. Das heißt, viele verschiedene Meinungen wurden schon immer toleriert in dem Gebiet hier. Und die Schweiz ist politisch neutral. Das heißt, für viele Volksgruppen von der ganzen Welt ist das ja auch ein bisschen ein Schutzhafen, wo Menschen hinkommen, auch Flüchtige, die aus Krisenregionen stammen, aber auch Menschen, die sich weiterbilden wollen, verwirklichen wollen oder auch aus religiösen Gründen, aus diplomatischen Gründen. Die UN haben ja zahlreiche Organisationen hier in der Schweiz. Und bei Hanf ist das Gleiche, so ein bisschen dieses Leben und Leben lassen Gefühl eben.
Ja, Mann.
So ein bisschen wie das spanische Lebensgefühl, was in deinen 4 Wänden passiert, das geht den Staat erstmal nicht so viel an, solange alles für die Nachbarn friedlich bleibt. Und ich denke, die Schweiz ist da recht ähnlich, so dieses Leben und Leben lassen. Und man gönnt dem anderen seine Freiheiten und ist nicht so wie in Deutschland vielleicht dieses Nichts gönnen manchmal oder dieses, was der andere macht, ist eventuell schlecht. Und ich finde da schon einen Grund dafür, dass das schlecht ist und dass ich jetzt die Polizei rufe, um meinen Nachbarn zu verpfeifen. Das ist hier vielleicht einfach ein bisschen mentalitätsmäßig ein bisschen anders. Aber Schweizer sind auch so multiple unterschiedlich. Also es gibt halt welche, die würden dich auch hier verpfeifen, wenn du kiffst auf der Straße. Aber auf der anderen Seite, du darfst hier 10 Gramm haben und das darf die Polizei dir nicht mal wegnehmen. Wenn du nicht rauchst, dann darf die Polizei dich kontrollieren.
Damn!
Egal, ob du 10 Gramm Dab, Wax auf Tasche hast, Ross und BHO, oder wirklich 10 Gramm Blüten oder 10 Gramm Hasch, das ist egal. Egal, wie konzentriert das ist, 10 Gramm, das dürfen sie dir nicht wegnehmen.
Warum nicht?
Das hat sich so durchgesetzt, wahrscheinlich als der CBD-Markt so geboomt ist. Haben ganz viele Menschen natürlich CBD geraucht und konsumiert und es wurde auch in der Tasche von Menschen quasi ja, viel CBD-Gras gefunden und die Polizei wusste dann immer nicht so richtig, ist es jetzt CBD oder THC.
Und deswegen lieber.
Genau, und deswegen haben sie gesagt, bis 10 Gramm, der Aufwand ist zu hoch, das zu testen, mit einem Schnelltest, ob das jetzt THC oder CBD ist, dass sie gesagt haben, bis 10 Gramm sparen wir uns den Aufwand und die Menschen sollen machen dürfen, was sie wollen. Nur wenn man beim Konsum erwischt wird, ist das was anderes. Dann wird es auch weggenommen und dann gibt es auch eine Strafe. Aber solange man es nur bei sich hat, mindestens 100 Franken.
Okay.
Also es gibt im Normalfall dann eine Busse.
Besser als Gefängnis.
Genau. Also Gefängnis, da muss man hier schon wirklich auch ein Wiederholungstäter gewesen sein. Okay.
Also, da musst du auch wirklich viel verkaufen.
Das ist nicht Bayern. Ja.
Also, das kann man schon sagen. Ja, ich komme ja aus Bayern tatsächlich und von daher kann ich das auf jeden Fall nachvollziehen. Also was du gesagt hast, diese Leben und Leben lassen, das war auch wirklich der Vibe, was ich gestern in Zürich so bekommen habe. Ich bin da in die Stadt reingelaufen und habe so viel Aschenbecher vor dem Clubs gesehen und die waren alle Joints und da waren vielleicht 1-2 Zigaretten oder so, ja. Und dann dachte ich mir, okay, und dann habe ich angefangen irgendwie so zu smoken halt und dann dachte ich mir, wow, in untere Letten, obere Letten da, Leute sind am Schwimmen und dann die anderen sind am Smoken. Und ich fühle mich einfach viel angenehmer als zum Beispiel in Barcelona oder Berlin. In Barcelona hat man auch ein bisschen irgendwie Angst, wenn man draußen raucht. Hier, ey, die Leute, die rauchen auch im ganz normalen Café draußen, ne? Unter der Leute so. Und die kümmern sich gar nichts drum so. Also das ist egal. Und ja, ich hoffe, dass Deutschland irgendwann so weit wird, weißt du? Aber glaubst du dran?
Ich hoffe es natürlich ganz inständig, aber es hat auch einen Grund, dass ich letztes Jahr Deutschland in Richtung Spanien verlassen hatte. Mhm. Weil im Moment sind die Zustände einfach sehr schwierig und auch was der CBD-Markt, was den CBD-Markt betrifft, sehe ich ein bisschen schwarz. Letztens hat die Europäische Kommission auch ein bisschen verlauten lassen, dass der CBD-Markt noch viel strenger reglementiert werden soll, als es ohnehin schon der Fall ist. Mhm. Und das könnte natürlich einen starken Rückfall bedeuten, auch für Hanfbar oder Hanfnah und so weiter. Mhm. Die ganzen Hanfläden, die Razzien hatten, die jetzt in die zweite, dritte Instanz gehen wollen, um irgendwann beim Bundesverfassungsgericht die Einzelnomenbewertung quasi neu durchführen zu können, wo ja auch der Richter Müller da die Richtervorlage hat. Nur denke ich rein von der Mentalität und wie die EU im Moment tickt und wie das auch damals mit den krummen Gurken war, ich weiß nicht, ob du das noch weißt, da hat die EU quasi gesagt, die Gurke muss gerade sein, krumme Gurken sind nicht erlaubt für den Markt.
Was?
Und das
ehrlich
hat,
jetzt?
Ja. Und das war ein riesen Thema in der EU. Das war in den Nachrichten hoch und runter gekommen. Das war so ein Symbolbild für, wie die EU arbeitet, sage ich mal. Und jetzt ist eben die
Sache. Aber was war der Grund? Warum dürfen krumme Gurken nicht verkauft werden?
Weil die, wenn man die in die Kiste stapelt letzten Endes, man bekommt mehr gerade Gurken rein als runde Gurken. Und das ist ja auch ein bisschen besser für die Umwelt, sage ich mal, wenn man jetzt nur gerade Gurken hat, wo mehr in die LKW-Ladung reinpassen als bei krummen Gurken. Aber wenn die krummen Gurken weggeschmissen werden, dann ist das...
Ist es genauso.
Ja. Und ist mit dem CBD genauso. Die Staatsanwaltschaften, die wissen nicht in Deutschland, ob es jetzt legal ist oder illegal ist, weil der Gesetzestext, er ist schon eindeutig. Eigentlich ist es nicht legal, sage ich mal. Aber auf der anderen Seite, es ist halt auch wirklich nichts, was berauscht, so der CBD-Stoff. Mhm. Von daher, der Staat, der weiß auch nicht so richtig, wie er agieren soll, aber letzten Endes, der Gesetzestext sagt schon eher, dass es nicht so erlaubt ist, sag ich mal, den Nutzhanf jetzt auch so zu konsumieren, weil das war eher wie Firmen gemacht, wie BMW oder Daimler, die da quasi die Hanffaser in ihren Autos verarbeiten. Mhm. Das heißt, jeder, der sich ein BMW kauft, der kauft auch irgendwie ein Hanfprodukt letzten Endes. So wie wenn ich ein Mesmer-Tee mit Hanfblüten kaufe oder so, wenn ich CBD-Blüten kaufe, sind halt alles irgendwie Hanf. Nur der Staat, der ist nie davon ausgegangen, dass die Leute sich irgendwann mal davon berauschen wollen oder das konsumieren. Der sieht ja gar nicht ein, dass es zu medizinischen Zwecken auch sein kann. Und
ja, klar.
Solange sich dieses Bild nicht so richtig ändert, sehe ich da schwarz. Aber was ich positiv sehe, ist, dass viele Influencer aus dem Mainstream, also so die Berlin-Yoga-Mädels, sage ich mal, dass die mitten in der Gesellschaft sind, die 100.000 bis 1 Million Follower haben, dass die auch schon CBD promoten in ihren Stories zum Beispiel mit Affiliate-Links und dass CBD eigentlich an Bekanntheit
gewinnt, ist ja klar. Ich finde es auch gut eigentlich, dass man zum Beispiel Cannabis eher auch in die Gesundheitsschiene so pusht. Das finde ich auch gut, aber ich finde, jeder darf das Recht auch einfach auf Rausch haben, genauso wie der Richter Müller auch schon gesagt hat. Es ist ja genauso wie Alkohol eigentlich. Ich meine, wenn man zum Beispiel mit Alkohol da rumläuft oder irgendwo hingeht und dann saufen geht, das wird ja auch toleriert und auch zelebriert sozusagen. Und es muss nicht so krass sein, aber ich finde es, ich kann einfach auch sagen, dass ich am Wochenende lieber zu Hause oder mit Freunden chill, einfach weil es mir Spaß macht. Und wieso soll das nicht akzeptiert werden, so wie wenn man ein paar Bierchen trinkt?
Absolut, da bin ich bei dir, aber letzten Endes, ich denke weltweit, die wenigsten Staaten haben es wirklich so krass legalisiert, wie wir es alle vielleicht gerne hätten, als überzeugte Konsumenten auch. Und selbst in den USA, also bei Messen zum Beispiel, man darf da nicht draußen rauchen, einfach kiffen, sage ich mal, oder in der Halle oder sowas. Das heißt,
ja, klar.
In Deutschland, in der Schweiz oder in Spanien, da darf man das halt schon eher, obwohl Gras eigentlich viel illegaler ist. Aber wie die Gesellschaft darüber denkt und so weiter und welche Schubladen noch existieren, auch in den Köpfen von dem ganz normalen Bürger einer Nation.
Das kann so schwierig beeinflussen, ja.
Genau, und das ist ein ziemlich langer Weg. Und ich kann es auch verstehen, dass Menschen Vorbehalte gegen Kiffer haben, so, weil manche Kiffer werden halt wirklich faul und so weiter. Und
aber Bild, das sind auch genügend Leute, nüchterne Leute, die faul sind.
Das stimmt, das muss man definitiv also sagen. Oder Menschen, die gerne Bier trinken, die jeden Tag viel Bier trinken. Oder ja, klar, die gibt es in allen Schichten der Gesellschaft, solche Leute. Aber der Kiffer wurde immer stigmatisiert, ja, immer klar, schon. Erst war es ein rassistisches Verbot und irgendwann hat man angefangen, ja, die sind faul und so weiter. Und wenn es eben bei manchen dann auch stimmt, das ist ja vielleicht wie bei Sternzeichen, dann macht das alles einen Sinn, sage ich mal. Klar. Also dann denkt der normale Mensch, der nicht kifft, okay, Kiffer sind faul, ich habe hier ein, zwei Beispiele, die das bestätigen. Mein Weltbild ist nicht geändert, sage ich mal.
Ja, das stimmt, das ist auf jeden Fall ein guter Punkt. Man braucht ja eigentlich nicht so viele Gründe, um Schweiz auch zu lieben. So, ne? Also ich meine, Wetter ist geil, Landschaft ist geil, Essen ist geil, Menschen sind schön. Also da sind wirklich schöne Menschen unterwegs.
Und auch so nett.
Ja, genau, in Zürich vor allem so. Und was hat dich aber in die Schweiz jetzt verschlagen?
Sehr gute Frage. Eigentlich hat alles so ein bisschen mit Kiffen angefangen.
Okay.
Und zwar 2018 auf der Mary Jane in Berlin, so eine Hanfmesse in Deutschland, ziemlich groß.
Größte in Deutschland eigentlich.
Oder sogar die größte, ja, genau. Ist ja dieses Jahr leider nicht stattgefunden, aber dort war so ein heißer Tag. Ich habe dann mit meinem damaligen Partner von Cannabis Rausch.de ein Joint geraucht und okay, es gab keine Schattenplätze und auf der ganzen Messe war mega warm und ich war mega verklatscht. Und dann habe ich mir gedacht, okay, das ist echt ein brutaler Anfang für so einen Messetag, wo man ja eigentlich vielleicht noch ein bisschen was auch geschäftlich bewegen will für die Projekte, die man so führt. Und dann bin ich zum Stand von Weedmaps gegangen und dort war Vapes and Dabs, mein jetziger Arbeitgeber, und die hatten dort CBD-Dabs vergeben.
Was ich heute probiert habe.
Genau.
Ey, wirklich, geschmacklich, Orgasmus pur. Also wirklich gut auf jeden Fall, so weicht. Und ich glaube, das wird auf jeden Fall eine Richtung, wo ich mehr probieren mag.
Ja, vielen Dank. Ey, das freut Dabs, mich. Ja. Das freut mich voll, dass dich auch so erfasst hat, auf jeden Fall. Ich dachte damals auch so, boah, krass, neue Erfahrung. Ich hatte CBD nie eine Chance gegeben, aber in diesem Moment dachte ich, so gut, es war lecker, es war super temperiert, dieser Dab in dieser super teuren Dab-Rig, die damals ausgestellt wurde zum Benutzen von Vapes and Dabs. Und ja, dieses CBD hat mich fokussiert, das hat meinen THC-Verklatschheit so ein bisschen geklärt, das hat es wie weggedämpft und ich war wieder voll im Moment und ich fand es mega. Meine Kommunikations- Fähigkeiten haben sich wieder gesteigert.
Geil.
Ich habe mich wieder so ein bisschen mehr in meiner Mitte gefühlt und alles wieder tutti, so war alles vergessen, was jetzt mit dem drückenden Joint und so ne, da erstmal in meinem Kopf vorgegangen ist, den Messetag betreffend. Aber das hat mich wirklich krass langfristig überzeugt und dann hatte ich mit Vapes und Dabs einen guten Draht irgendwie gefunden, hatte für die ein paar Texte geschrieben als Freelancer und war dann auch mit dem Inhaber, mit Marc, in Las Vegas bei einer Glasmesse, also für Dabbing, Rigs und teure Bongs und Pfeifen und sowas. Genau, das heißt, wir haben uns dann immer mal sporadisch über Freelancer-Aufträge halt besser kennengelernt und dann war ich halt in Spanien am Growen und den Social Club gründen und das ist aus vielerlei Gründen zu einem schnelleren Ende gekommen, als ich mir das erhofft hatte. Und ein Grund ist auch vor allem, dass man THC-Weed in Spanien eigentlich nicht vermarkten kann. Also das ist die einzige Hürde eigentlich im Grauzonenrahmen. Man darf keine Werbung für seinen Social Club und die Produkte und so weiter machen.
In Amsterdam auch. Dürfen die auch keine Werbung machen für deren Coffeeshops.
Genau, und die es machen, die machen es halt, das ist halt shady. Das ist absoluter dunkelgrauer Bereich und eigentlich illegal. Und
aber darfst du denn zum Beispiel, oder darf ein Influencer oder ein Vlogger über einen Coffeeshop eigentlich berichten?
Das darf er schon, da bin ich mir sicher. Gerade so
okay, aus, aber die dürfen nicht bezahlen dann sozusagen, ne?
Da bin ich mir auch sicher, ja. Also sowas darf zumindest nicht ans Licht kommen.
Okay.
Aber Fakt ist, der Social Club in Barcelona, in Mallorca, den ich da aufgezogen hatte, der hatte dann quasi für mich ein gewisses Ende bedeutet, weil ich gemerkt habe, das, was ich hier machen wollte an Tests und so weiter, Test-Grows und entsprechend auch Vermarktung, ist gar nicht möglich. Und dann hatte ich aber eben ein recht zeitlich gut glücklich getimtes Angebot bekommen von Vapes and Dabs.
Glückwunsch.
Ob ich nicht in der Schweiz quasi jetzt mal für 3-4 Monate freelancen wollte. Und das hat für mich zeitlich halt perfekt gepasst. Ich hatte dann noch in Mallorca 1-2 Monate ein bisschen, ja, ein relaxteren Freelancer-Lifestyle.
Geil.
Und dann ging es richtig los in der Schweiz eben, 3 Monate. Hatte dann ein bisschen für den Glasladen hier Website betreut und Instagram und so weiter. Ein paar Strategien neu eingeschlagen und dann gab es eben ein Jobangebot und das habe ich dann gerne angenommen, habe mir hier eine Wohnung gesucht, wo wir jetzt hier eben gerade auch drehen.
Super geile Wohnung, Mann. Ey, also man kann als sozusagen Grower auch richtig gut leben hier in der Schweiz auf jeden Fall.
Ich denke auch. Also ich meine, klar, ein Grower hat immer ein bisschen andere Ansprüche an die Wohnung. Ich bin zum Beispiel der Meinung, dass es total nice ist, wenn man in seiner eigenen Wohnung einen Grow hat, weil man mit diesen Pflanzen einfach sehr, sehr viel Kontakt hat.
Also ja,
man hat
Mann.
Halt wirklich auch am Sonntag mit denen Kontakt.
Und redest du mit den Pflanzen auch?
Im Moment noch nicht, weil sie ziemlich klein sind.
Okay.
Aber wenn die dann größer wären, dann kommt das schon mal vor, nach dem einen oder anderen Joint.
Auf jeden Fall. Auch ein bisschen Loom und so, ne, oder?
Genau, man muss sie ja auch, oder die, denen es ein bisschen schwierig fällt, dem muss man auch sagen, okay, du kannst dir jetzt wirklich ein bisschen Mühe geben, weil hier kommen halt wirklich nur die Stärksten dann, weißt du, zum richtigen Produkt. Also ich mache wirklich 150 Samen im Moment und guck, weil jeder Samen ja anders ist, selbst von gleichen Sorten kommen ja ganz andere sogenannte Phänotypen und die schmecken dann anders, die kriegen andere Ernte, die sehen anders aus letzten Endes. Das heißt, wenn man Samen einer Sorte setzt, aussät, dann kommen da ganz viele verschiedene Pflanzen. Und ich will jetzt wissen, welche von den 150 Pflanzen ist denn jetzt die geschmacklich ansprechendste für mich und für unsere Kunden und so weiter. Und das führt uns letzten Endes zurück zu der Frage, die du gestellt hast, warum Schweiz. Hier kann man Hanf anbauen in Form von CBD. Sieht aber genauso aus, verhält sich genauso. Nur mit dem Licht gibt es 1-2 Differenzen und Inhaltsstoffe natürlich. Aber es ist letzten Endes immer noch eine Hanfpflanze. Und man kann sie fotografieren, man kann sie filmen,
geil,
man kann darüber reden, man kann sie anderen Leuten zeigen. Man muss da nicht so im grauen Bereich oder sowas sich so
das
mehr
ist
oder weniger
geile.
Verstecken, sondern man kann wirklich voll damit herausgehen.
Dürfen denn CBD-Shops auch Werbung machen?
Ja.
Geil!
Also da gibt es einfach ein paar ganz normale, sage ich mal, Reglementierungen. Zum Beispiel an Bahnhöfen darf man jetzt keine Werbung für rauchbare Waren machen.
Aber man darf zum Beispiel an Vlogger Geld bezahlen.
Alles. Du kannst auch
geil. Das ist, ey.
Du kannst Plakatwerbung machen mit CBD-Blüten an Stellen, wo es halt erlaubt ist.
Ja.
Da ist halt einfach der Jugendschutz so ein bisschen ein Ding. Wir haben auch bei Vapes und selbst zum Beispiel so einen Ehrenkodex, den wir einhalten, den die IG Hanf, der Interessensverband in der Schweiz, wie der Deutsche Hanfverband quasi in Deutschland so analog, der hat so einen Ehrenkodex herausgegeben, der besagt, dass man quasi erst ab 18 Leuten CBD verkauft, obwohl es da keinen Jugendschutz gibt, offiziell von gesetzlicher Seite, aber Verstehe. Das ist einfach, wir sagen, ja, Kinder müssen nicht rauchen, also CBD-Blüten zum Beispiel oder CBD-Öl, da sind wir auch vorsichtig, wir sind keine Apotheke und so weiter, wir können keine medizinische Beratung geben, aber wenn bei uns ein erwachsener Mensch CBD-Öl kaufen will, dann soll er das gerne tun, aber bei Kindern, da ist natürlich immer noch so eine Restunsicherheit und ich kenne dazu einfach auch zu wenig Studien und so weiter.
Absolut.
Deswegen sagen die meisten Shops und auch wir, Jugendschutz wird eingehalten bei CBD. Das heißt, an der Schule machen wir jetzt auch keine Werbung unbedingt.
Klar.
Aber alles andere ist super erlaubt und wir machen sogar jetzt ein Packaging, so Dope Animals ist quasi unsere neue CBD-Brand, die wir dann und das sind halt so süße Tiere, so im Comic-Style und sieht zwar vielleicht ein bisschen niedlich aus, kindlich, aber letzten Endes soll es halt einfach Menschen ansprechen, die halt auch vielleicht einfach ein sanftes Gemüt haben oder die sich davon ansprechen lassen, dass CBD halt meinetwegen fit macht. Manche Sorten oder andere Sorten machen müde. Mhm. Was wollen wir mit Tieren halt ausdrücken? Und da ist der Werbefreiraum sehr, sehr groß, würde ich sagen.
Okay. Also jetzt habe ich auf jeden Fall eine Frage, die jetzt mir gerade eingefallen ist. Wie ist es eigentlich, jeden Tag mit dem Ausblick jetzt aufzustehen? Also ich finde, die Ausblick ist richtig einfach krass und du hast es ja jeden Tag, ne? Also wird dir das eigentlich langweilig dann irgendwann?
Der Ausblick, der ist für mich, muss ich sagen, also ich habe ja vorher auf einer Insel gewohnt.
Okay.
Also wirklich mit
Meer und so. Also mit Wasser.
10 Kilometer Blick war das Meer da, also immer so ein Hang so weiter runtergehen.
Geil.
Hatte immer das die Meerluft, hatte auch einen Balkon über so, wir hatten ein recht großes Grundstück, wo man so wirklich über so einen Wald auf Mallorca eben so gucken konnte und
nice.
Ist im Winter natürlich so super regenwaldmäßig, im Sommer halt eher wie in einer Savanne, weil es halt so trocken ist.
Ja, das stimmt.
Also das war schon eine andere Freiheit als in der Schweiz, wo du überall diese Berge hast. Also das ist einfach, am Anfang habe ich das nie realisiert, aber mittlerweile, so nach einem halben Jahr ungefähr, wo ich jetzt hier bin, merke ich das immer mehr. Die Berge, die sind schon irgendwie begrenzend. Letztens bin ich mit dem Zug nach Baden-Württemberg gefahren und ich fand es super flach halt alles und habe so gemerkt, oh, Freiheit. Und das vermisst man hier irgendwann schon so ein bisschen, aber...
Aber das ist doch eine geile Kulisse.
Ich mag das, geil.
Genau. Ich mag das manchmal, wenn ich in den Stadt bin zum Beispiel, ja. Und das sind dann direkt am Fluss und dann hinter dem Fluss dann sozusagen diese Bergen. Also das ist einfach eine Hammerkulisse, ne? Das kann man nicht sagen. Und du hast gesagt, du hast jetzt seit 6 Monaten hier in der Schweiz gelebt. Oder du lebst seit 6 Monaten in der Schweiz. Wie ist es? Wie gefällt es dir hier jetzt mittlerweile? Gut angekommen?
Also ich finde die Schweiz, die ist ein super Kompromiss aus.
Kannst du bitte aufmachen?
Ja. Ich finde die Schweiz ist ein super Kompromiss aus Lebensqualität und Preis-Leistung.
Oh also, Mann, da müssen wir drüber reden, ne? Der Preis, es ist ja übelst hier.
Aber letzten Endes, die Preis-Leistung, die passt halt wirklich, weil man bekommt ja auch ordentlich was geboten in Sachen von Infrastruktur und so weiter. Also allein die Bergbahnen oder die Straßen, die Städte, das Trinkwasser, die Seen, die Wasserqualität, wie gut die Natur einfach instand ist. Ich denke, dafür bezahlt man hier einfach auch wirklich ein Stück weit.
Es ist unnormal sauber hier.
Sehr sauber. Der Zürcher See, der ist so sauber, dass
es ist schon
die Fischbestände zurückgegangen, weil da zu wenig Algen wachsen und so weiter, zu wenig Futter für die Fische
vorkommt. Okay.
Es ist zu steril quasi. Und wenn man sich vorstellt, wie durchlöchert dieses Land ist, aufgrund der Tunnel und so weiter, die Berge, also eigentlich ist ja die Schweiz voll im Zentralmassiv der Alpen reingebaut. Das ist alles viel teurer, hier einen Kilometer Straße zu machen als in Deutschland. Und man hat auch mehr Kurven, viel mehr Tunnel, mehr Brücken, mehr Täler, mehr Berge. alles ist irgendwie komplizierter. Und dann kommt noch dazu, dass die Schweiz früher eher so ein Bauernvolk war. Mhm. Das heißt, sie hatten keinen Kolonialismus betrieben, was ja auch sehr gut ist aus moralischer Sicht, finde ich.
Ja, auf jeden Fall.
Sie hatten aber auch keinen Zugang zum Meer, weil sie sich nie zusammengetan haben, die vielen Stämme, sondern sie haben alle immer so gegen sich, gegeneinander so ein bisschen gearbeitet, gekämpft. Und erst mit Napoleon wurde eigentlich die ganzen Völker wurden dann erst mal so ein bisschen geeint.
Verstehe.
Und das setzt sich immer noch ein bisschen fort, dass eben die Schweiz teuer ist, weil sie ein ganz besonderes Wirtschaftsmodell gefunden hat durch die späte Entwicklung und ja auch mit Banken und so weiter sehr exotische Geschäftsmodelle weltweit wie angeführt haben.
Ja.
Ja, und jetzt ist halt alles irgendwie doppelt so teuer als in Deutschland, aber die Leute verdienen halt auch doppelt so viel Geld in
Richtig.
Der Arbeit. Die Steuern sind viel, viel weniger hier. Die Sozialabgaben, Krankenkasse
ist für alle gleich teuer. Ich habe mich gestern mit einem Kumpel von mir unterhalten. Also ihr zahlt echt gut wenig Steuern.
Genau, das ist auch wieder kantonal abhängig.
Okay.
Also ich zahle zum Beispiel viermal mehr Steuern als in einem Kanton, wo die Steuerlast sehr, sehr gering ist. Aber das ist okay, dafür differenzieren dann auch die Mieten wieder. Ich habe dann weniger Mietpreis, dafür andere haben mehr Miete. Und das ist total witzig, damit klarzukommen irgendwie mit den ganzen Preisunterschieden auch.
Aber man kommt irgendwie aus halt, ne?
Voll. Also die Schweiz ist zu leben wie in jedem anderen Land. Spanien war halt extrem günstig. Also ich zahle jetzt für meine Wohnung zum Beispiel so viel, wie ich in Spanien für 11 Hektar Land und 500 Quadratmeter Finca bezahlt habe. Und habe halt eine normale unter 100 Quadratmeter Wohnung so in der
geil.
Schweiz.
Ja,
aber man zahlt halt wirklich
absolut.
Für solche Sachen dann sehr viel. Aber was man an Standard, an Bausubstanz und so weiter geboten bekommt, das ist auch auf einem anderen Level wie in Spanien. Das muss halt auch dazu sagen.
Ja. Ich finde, die verwenden auch deren Fläche auch ziemlich effizient. Was mir zum Beispiel in Zürich sehr gut gefällt, ist, in Deutschland hast du ja meistens ein eigenes Wohnhaus und dann haben die einen eigenen Innenhof und einen Garten sozusagen. Ne? Und hier hast du zum Beispiel mehrere Wohnhäuser auf einer Fläche, aber die verwenden diese Fläche dann gemeinsam als großer Innenhof oder Garten. Also die grillen ja hier überall, die lieben grillen und dann näher am Wasser. Und deswegen, ich finde es einfach geil, durch Zürich einfach durch die Wohnungen oder die Wohnhäuser oder Wohnkomplexe einfach durchzugehen. Und dann, du kannst da auch einfach smoken. Es ist einfach viel freie Fläche, die Einwohner auch nutzen können, eben, weißt du? Wie am Fluss.
Bisschen mehr wie in China, finde ich, so die Wohnanlagen.
Okay.
Eben, wie du sagst, man hat so Wohnhäuser und dann eher so ein Park, ne? So meinst du es?
Genau,
so
genau.
Ein Park, wo dann alle zusammen chillen können. Ja. In Deutschland eben eher vielleicht etwas weniger Parks, aber dafür mehr Innenhöfe.
Genau.
Aber ich finde es auch total schön, eben, dass hier die öffentlichen Plätze auch so super belebt sind. Also in Rapperswil, so Kleinstadt, 40.000 Einwohner oder 30.000. Und dann sind dort am See, also so quasi eine Halbinsel auf dem Zürcher See, nach Zürich quasi so ein bisschen das Bedeutendste, was dann irgendwann kommt. Und die Menschen, die versammeln sich dazu, Hunderten, Tausenden. Und
es ist so krass.
Und genießen das. Und auch in den Bergen, also die Schweizer, die lieben wirklich ihre Natur und ihr Land, habe ich das Gefühl. Und die sind immer auf Achse.
Und das Geile ist, egal wie voll das ist, ne, es ist immer skurril sauber. Also wirklich. Die sind auch stolz drauf, denke ich, und das finde ich auch gut. Und wie gesagt, die wissen hier, wie man auch arbeitet, deswegen verdienen die auch so gut. Aber die wissen auch ganz genau, wie man das Leben genießt. Und ich glaube, das liegt auch daran, dass ihr so nah an der Natur seid. Ne? Also ich meine, in Zürich, wenn du jetzt ein bisschen rausgehst, kannst du dann direkt in Wälder auch gehen und so weiter. Also das heißt, du arbeitest viel, aber du hast auch viel Entspannungsmöglichkeiten in der Schweiz, oder?
Auf jeden Fall. Also ich denke, was die Schweizer vielleicht gelernt haben, eben du hast gesagt, die arbeiten auch gut und ich glaube, die Schweizer arbeiten auch wirklich viel und lange, so in der Woche,
glaube ich,
Stunden. Aber was sie gelernt haben, wahrscheinlich Spaß an der Arbeit auch zu haben. Also ich glaube, viele Schweizer haben auch so Jobs, gerade die jetzt so Unternehmer sind oder sowas, wo sie einfach voll auch gerne dabei sind und sie leben auch Geschäftsumfeld anders. Also da ist viel mehr Spaß dabei, viel mehr Freizeitaspekt, viel mehr sich kennenlernen und sich menschlich auch begegnen, als ich das jetzt in Deutschland gewohnt bin. Mhm. Zumindest ist das jetzt hier in der Cannabis-Szene so der Fall, in der CBD-Szene. Und das finde ich schon mal echt schön. Mhm. Aber andererseits habe ich auch echt gerade einen Faden verloren. Was rauchst du hier eigentlich?
Das war der Windows Hänger.
Er macht den mal.
Genau. Genau, der Lorenz hat leider keinen Kopfhörer, deswegen kann er den Adlibs nicht hören. Aber genau. Wann war es das letzte Mal, dass du, als du in Deutschland dann gelebt hast? Also ich glaube, du bist schon ziemlich lang ausgewandert, oder?
Nee, es geht tatsächlich. Also ich bin halt letzten Sommer endgültig letzten Sommer bin ich endgültig dann nach Mallorca gezogen erstmal.
Mhm. Wann? Letzten Sommer?
Letzten Sommer erst, okay. Genau. Und dann diesen Winter halt Januar in die Schweiz. Mhm. Also richtig in die Schweiz erst dann leider im Ende Mai, genau, Ende Mai, Anfang Juni, weil wegen Corona einiges noch drunter und drüber gegangen ist mit der Einreise.
Oh Mann, ja stimmt. Erzähl mal, du hast ja dann, also ich glaube, du warst in der Presse auch hier, oder?
Genau, also wir sind halt, wir wollten am 1. April, am Aprilscherztag, wollten wir in die Schweiz umziehen, einreisen. Ich hatte schon so einen VW-Bus gepackt mit Umzugsgut und so weiter und war dann an der Schweizer Grenze ziemlich perplex, als uns niemand reinlassen wollte wegen Corona, weil wir hatten einen Mietvertrag, einen Arbeitsvertrag, aber keine Aufenthaltserlaubnis oder Genehmigung. Und die wurde damals aber auch nicht ausgestellt wegen Corona, weil niemand ins Amt gehen sollte, um da irgendwas abzuarbeiten.
Damn.
Das heißt, wir hatten keine Möglichkeit quasi, um uns dort irgendwie die Papiere zu organisieren, die wir brauchten, um einzureisen. Und wir hatten schon eine Wohnung angemietet und so weiter, die lief und Vertrag lief alles schon, Arbeitsvertrag, alles hätte telefoniert werden können. Aber genau, ich kam dann leider nicht halt in die Schweiz rein. Und musste dann 2 Monate lang in Deutschland stranden und ich dachte jedes Mal, ja, morgen könnte es ja soweit sein.
So, wo warst du denn dann die ganzen 2 Monate?
Bei Freunden in Rottweil untergekommen. In einem
Damn,
Haus,
2 Monate.
Sehr schön, aber das ist schon hart, so nicht zu wissen, wann geht's weiter und mit dem ganzen Umzugsgut und so weiter. Und dann hatte ich halt überlegt, okay, vielleicht mal mit der Presse versuchen, einfach seinen Teil zu geben, wenn man sowieso schon in Medienwelt unterwegs ist, Blogger ist und so weiter, weiß man ja ungefähr, wie das so tickt. Und da habe ich halt dann einen Termin klar gemacht, wo wir an der Grenze quasi befragt wurden über die Situation, warum es jetzt nicht rübergeht. Und die Schweizer Presse fand das halt auch super skurril, diesen Fall, so dass man nicht rübergelassen wird, trotz Mietvertrag und Arbeitsvertrag.
Das finde ich denn eben skurril. Ich meine, ihr seid ja keine Touristen.
Eben, genau. Und das muss man ja ganz klar mal benennen, dass man ja quasi ein Schweizer Unternehmen auch unterstützen möchte, quasi, dass man dann dort ist, weil die brauchen halt manchmal Leute, die aus dem Umfeld kommen, wo jetzt im Ort, wo der Arbeitsplatz wäre, niemand zu finden ist mit den Qualifikationen. Und klar, dann muss halt jemand kommen. Und es war halt auch schwer dann für den Job und so weiter so weit weg zu sein die ganze Zeit. Also wirklich nur, ja, eigentlich einen Einzelhandel nur so von Ferne zu betreuen, das ist schon ein hartes Stück. Da gab es zum Glück dann einiges an der Website so zu machen. Aber das ist schon krass einfach so von Deutschland und der Schweiz und
der
ganzen europäischen Gemeinschaft gewesen, wie die Corona-Grenzschließungen einfach durchzusetzen sind. Und das war schon eine harte Zeit, da in Süddeutschland zu stranden und bei Leuten, wo man erfährt, dass viele, viele, viele schon ihren Führerschein verloren haben, weil dort die Polizei so hinterher ist, Kiffer zu verfolgen. Und das ist schon ein krasser Schritt, wenn man aus Spanien kommt. So. Und
absolut.
Ja.
Vermisst du jetzt eigentlich Deutschland manchmal?
Noch gar nicht. Also ich habe auch so Bauchschmerzen, wenn ich dran denke, oh, Weihnachten vielleicht mal die Familie in Deutschland besuchen. die hat mich dann eher im Ausland besucht.
Aber wieso dann Bauchschmerzen?
Ja, weil so diese ganzen Erinnerungen auch so an diese ganze Polizeipräsenz und so weiter. Ich habe da echt so, ich weiß nicht, ich habe in einem Radius gelebt an der Grenze, wo die Polizei dich verdachtsunabhängig untersuchen darf. Und mir ist nie was passiert.
Welchem Bundesland warst du denn?
Sachsen. Also
sind die so krass? Ich dachte, die sind...
Also an der Grenze ist schon krass, so Raum Dresden und dann Richtung tschechische Grenze.
Dresden liebe ich übrigens.
Ah, vielen Dank. Also ich liebe es auch, deswegen vielen Dank.
Boah, Dresden, als ich das erste Mal, ich habe ja mal damals so halt so Bier verkauft und dann bei einem Barbershop in Dresden, das erste Mal, als ich da liefern musste, dachte ich mir, das war in Berlin, in Dresden-Neustadt. Berlin-Neustadt, nice. Wollte ich sagen. Es war in Dresden-Neustadt und es war im Sommer, ne? Und irgendwann abends, Prost.
Tschüss, auf Dresden-Neustadt.
Auf Dresden-Neustadt, ja. Und die Leute waren dann einfach draußen so am Chillen und dann die Autos können noch nicht mal durchfahren. Also, geiles Vibe einfach.
Da gibt es auch Straßenbahnstreichler.
Ja, genau. Das ist einfach sehr eine coole Stadt. Aber dann auch, dann wenn man zum Beispiel in die Innenstadt geht und dann am Zwinger, also wunderschön. Also an dem, wie heißt da der Fluss denn da?
Die Elbe.
Die Elbe, genau, sorry. Da so auch einfach rumsitzt, das ist einfach krass. Was ich aber auch am krassesten finde bei Dresden ist, ich bin dann mit dem Bus rumgefahren, oben, wo die Villen sind. Ey, was geht da ab? Was für Villen habt ihr da in Dresden? Das ist so echt krasse Villen, wo man eigentlich nur wie Filmen sieht. Also,
ja, das ist wirklich enorm, ja, schon eindrucksvoll, so an den Elbhängen eigentlich, ja. Wie wirklich ja, neue und alte Architektur so zusammenspielt und aber vor allem auch viel so Jugendstil und so weiter aus der Epoche da wirklich noch steht und auch renoviert wird. Das ist schon echt schön und dazwischen die Weinberge und sehr, sehr viel barocke Architektur. Ich bin nach der Schule direkt nach Baden-Württemberg gegangen, um dort Wirtschaftsinformatik zu studieren bei Lidl, Kaufland so mäßig.
Ah, okay.
Dual, aber habe dann irgendwann wieder den Weg zurückgefunden nach Dresden für den Gartenbaustudiengang. Gibt es eben in Dresden eine von 6 Möglichkeiten oder so in Deutschland, wo man das studieren kann und allein dieser Campus dort wirklich umgeben von so alten Barockgärten, also riesige
geil.
Dimensionen, die auch heute noch bepflanzt werden und wo seltene Pflanzenarten schon damals aufbewahrt wurden. So in so einem Umfeld irgendwie aufgewachsen zu sein, ohne eigentlich nie, also ich war nie mit Pflanzen in Berührung als Kind oder sowas. Ich habe das früher nie so wahrgenommen, aber ich bin zurückgekommen, weil ich gemerkt habe, krass, hier ist eine Identität für Pflanzen verwurzelt, so in der Region und ich wollte halt Gartenbau studieren irgendwann wegen Cannabis einfach.
Aber also das heißt, und deine Faszination für Pflanzen ist eher wegen Cannabis am Anfang sozusagen?
Total, also als okay. Ich mit dem Bloggen angefangen hatte bei Cannabis Rausch damals, cannabisrausch.de, habe ich 2017 mit angefangen mit einem Partner, mit dem es dann irgendwann auseinandergegangen ist. Das ist jetzt in 9 Händen, jetzt bin ich auch wieder am Projekt dran. Aber als ich damals geschrieben hatte, während ich Wirtschaftsinformatik studiert hatte und ich hatte dual studiert, das heißt, man musste in jeder Vorlesung pflichtmäßig anwesend sein.
Okay.
Also man musste jede Vorlesung an der Uni besuchen und an der Hochschule. Und da bin ich halt immer hingegangen und habe mich gelangweilt, erst auf Facebook gegoogelt, gesurft. Genau, und dann hatte ich gedacht, lass doch die Zeit sinnvoll irgendwie umsetzen und habe dann angefangen zu bloggen.
Okay.
In der Zeit, weil das kann man ja unauffällig machen in der Uni, bloggen.
Ja, absolut.
Das habe ich mir nie abgewöhnt. Selbst im Gartenbaustudium habe ich zu interessanten Vorlesungen eigentlich oft nur gebloggt dann, weil ich das noch so drin hatte.
Geil.
Und, ja, dann hatte ich halt mega Lust bekommen auf Pflanzen, weil ich gemerkt habe, die Quintessenz bei Cannabis ist gar nicht so die Kultur, ist schon die Kultur, aber das ist eigentlich ja nur drumherum. Also ich habe mich nur für die Kultur eigentlich interessiert, für Politik, für Legalisierung. Ich war damals auch bei den Grünen, habe 2017 war das, glaube ich, Wahlkampf sogar mitgemacht. So eine Kampagne eben bei den Grünen. Und ja, mich hat es interessiert gesellschaftlich, diese Pflanze. Also was denken die anderen darüber? Weil für mich war das schon was Krasses zu entdecken als so junge Erwachsene.
Diese absolut.
Pflanze. Ich habe erst auch mit 18 angefangen zu kiffen. Aber als ich das dann bemerkt habe, was das für ein Potenzial hat und wie sich meine Neurodermitis dadurch total in den Griff bekommen
hat. Ah, tatsächlich, okay.
Zum Beispiel war ich so fasziniert und habe mich sehr damit beschäftigt, auf medizinischer Ebene auch, also auch was das mit den Neurotransmittern macht und welchen Stellenwert das Cannabinoid-System in unserem gesamten Körper einnimmt, welche anderen Schnittstellen davon betroffen sind. Das war eher damals so mein Fokus, aber später habe ich gemerkt, die Pflanze ist das Geheimnisvolle, das Spannende und ich kümmere mich schon gerne um Sachen, Mhm. Aber ich glaube, Pflanzen sind so, wo ich mich echt gerne kümmere. Also okay. Lieber als jetzt irgendwie wirklich nur einen Online-Shop bespielen mit Produkten und Texten und zack, zack.
Ich meine, man sieht es ja, ne? Also, dass du gerne pflanzt sozusagen.
Genau. Also ungefähr seit einem Jahr habe ich das für mich entdeckt. In Mallorca hatte ich halt 130 Pflanzen hochgezogen. Oh. Der Gattung Cannabis sativa L. Das war schon ein besonderes Erlebnis, outdoor.
Aber du hast nicht alleine gemacht, oder?
Ich habe es alleine gemacht.
130 Pflanzen alleine, das ist ja, es ist krass, oder? Also ich weiß nicht, was das normale Verhältnis ist.
Ja, also es passt schon so. Gegen Ende hatte ich halt am Tag so 5-6 Stunden Arbeit, weil ich einen Befall hatte von Hanf-Spinnerraupen. Das ist ein Schädling, der sich eben dort besonders vermehrt, wo Hanf in großen Mengen angebaut wird. Und in Mallorca in Spanien, fast jeder baut da Hanf an, Eigenbedarf. Da ist gar nicht so der Dealermarkt im Vordergrund, sondern es ist halt auch so, dass viele Leute zu Hause ein Homegrow haben, ne? Und ihren eigenen Bedarf damit decken.
Richtig, richtig.
Und das heißt, Hanfspinnerraupen haben da viele Buffet quasi in Mallorca oder Spanien. Und ja, haben halt ein super Angebot und auch bei unserer Plantage sich halt super gut bedient. Also ich nenne es jetzt mal Plantage. 130 Pflanzen ist jetzt auch nicht so groß, ne? Wir haben erst im Juli angefangen, die zu setzen. Das heißt, jede Pflanze hatte jetzt nicht so viel Ertrag, wie man es aus Kalifornien kennt, von den Büschen, sage ich mal. Weil wir eben erst im Juli gesetzt haben und aus Samen, weil wir da angefangen hatten. Und vielen Dank. Und es ging schon von der Arbeit, aber wo die halt in der Endblüte waren und diese Hanfspinnerraupen, die befallen hatten, da war sehr viel manuelle Arbeit, weil ich musste wirklich jeden Bud und bei 130 Pflanzen, und jetzt multipliziert sich es natürlich vom Arbeitsaufwand auf die einzelnen Buds, also jede Pflanze hat dann vielleicht 20, 30 Buds und die muss man alle halt mit der Hand durchgehen und das ist ja auch super sticky und klebrig und das ist eine Belastung ja auch für die Haut, sage ich mal, und ich... Ja, in Mallorca, klar, da ist man halt einfach nackte Haut so und geht durch die Hand.
Das knallt auf jeden Fall.
Und das ist, ja, eine krasse Kombi, so Mücken und Terpene von den ganzen Pflanzen, wo man die ganze Zeit reingreift. Also das juckt wirklich krass die Haut und man muss auf jeden Fall sich auch krass reinigen danach, damit man im Bett dann nicht auch noch das Krabbeln hat.
Wow. Weil,
genau, diese Hanfspinnerraupen, die bohren quasi ein Loch in den Stamm oder in den Ast von Hanf und damit wird die Wasserzufuhr von dem Bud, der über dem Loch ist, unterbrochen.
Okay.
Und dadurch gammelt der weg. Nach 2 Tagen ist der quasi braun und fällt dann einfach so ein bisschen ab. Die muss man dann wegnehmen, damit der Schimmel sich nicht verbreitet. Also ist quasi wirklich Schimmel und ja, deswegen muss man da die Raupen quasi frühzeitig entfernen, weil das Mittel, was ich hatte, Bacillus thuringiensis nennt sich das, das wirkt erst nach 4 Tagen. Das habe ich gespritzt. Das ist ein Pilz, glaube ich. Also auf jeden Fall ein biologisches Mittel. Und das greift die Hanfspinnerraupenlarven so an, dass die quasi, also es geht ja wirklich um die Larven, nicht um die fertigen Schmetterlinge. Weil die Larven, wenn die schlüpfen, die brauchen was zu essen. Und da gehen die das.
Verstehe.
Und die sind quasi in den Blüten, werden die Eier gelegt. Und dann schlüpfen die dort und essen halt Blüte oder Stängel am liebsten. Und dieses Mittel, der Bacillus thuringiensis, das wirkt nach 4 Tagen, setzt die Verdauung außer Kraft und dann sterben die. Aber in den 4 Tagen können die halt weiter essen. Das heißt, macht Gärtnern halt Arbeit, wenn man ein Risiko nicht wirklich ernsthaft bedacht hat, wie ich jetzt mit den Raupen, das war mir gar nicht auf dem Schirm, dann ist man da nicht präventiv darauf vorbereitet, wenn es soweit kommt, oder dass man sogar vorher Maßnahmen ergreift, die es nie dazu kommen lassen werden, wie Pflanzen oder andere Viecher da aussetzen, die eben fernhalten, ne? Oder die fressen zum Beispiel. Alles nicht gemacht. Das heißt, wenn man einen Faktor in dem universellen Universum eines Grows quasi außer Acht lässt, dann kann man viel Arbeit bei der Fehlervermeidung oder bei der
Schadensbegrenzung
quasi.
Da also kann die Risikominimierung sozusagen.
Genau. Wenn man die Risikominimierung nicht im Vorfeld gemacht hat, dann muss man während des Grows viel Zeit investieren.
Okay.
Bestes Beispiel vielleicht eine Bewässerung. Ich hatte damals noch keine Bewässerung, weil alles halt auch ein bisschen schwierig zu erschließen war natürlich. Und wenn man jetzt zum Beispiel ein Bewässerungssystem einsetzt, dann braucht man vielleicht 5-mal so viel Zeit, wie wenn man 5-mal gießen würde per Hand, um das System zu installieren. Ja. Aber danach muss man es nur noch anschalten und es flutscht von alleine. Das heißt, man hat dann den Aufwand nicht mehr.
Verstehe.
Das heißt, viele, die jetzt mit Hand gießen zum Beispiel und einen großen Grow haben, die machen sich das Leben halt ziemlich schwer oder investieren zumindest sehr viel Zeit in alleine diesen einen Prozess. Und so ist es auch mit den Schädlingen. Wenn man vorher einfach irgendwo bestellt, Viecher bestellt, die Schädlinge fressen, Nützlinge, dann hat man mal kurz Zeit investiert, um später viel Zeit zu sparen.
Okay.
Und deswegen, weil du gefragt hast, ob man es alleine schafft oder sowas, wenn man gute Prozesse hat, die eben dem gerecht werden, was man selber an Zeit und Human Resources zur Verfügung hat und was die Pflanzen brauchen, sage ich mal, und das gut zusammenbringt, dann kann man sehr zeiteffizient growen.
Mhm. Okay. Du hast ja, also du lebst jetzt in der Schweiz und du hast auch auf Mallorca auch was gebaut und du hast vorhin kurz vor dem Podcast mir auch kurz erzählt, du warst in den USA. Was hast du da gemacht?
Das erste Mal in den USA war ich durch Cannabisrausch, im Urlaub eigentlich.
Okay, geil, halt, geiler Urlaub.
Gesponsert bekommen und waren halt 3 Wochen in Kalifornien.
Nice.
Einen Roadtrip gemacht. Gibt es auch coole Berichte auf unserem Blog, wo wir zum Beispiel eine Fotostrecke in einer riesigen Farm gemacht haben.
Geil.
Also war schon ein bisschen Businessurlaub, klar. Aber wir haben uns da alles Mögliche angeguckt und wirklich eine der größten Farmen, die es damals in Kalifornien gab, 2018, wo es ja auch erst legalisiert wurde, haben wir besucht. Denn das war für mich Wahnsinn. So, das war wirklich ganz kurz vor meinem Gartenbaustudium. Und
alles richtig. Das ist gemacht. Motivation, ne?
Genau. Das erwartet dich. Fuck, krass. Ja. Viel krasser als erwartet. Und ja, und dann waren wir dort und haben die Natur gesehen und wir waren in San Francisco bei einer super coolen Designerin und da das Wochenende verbracht quasi, die hat uns alles gezeigt, die hat quasi ein Influencer-Weed-Event gehostet bei sich im Backyard, die hat so in
San
Francisco ganz oben gewohnt,
mega. Was hat der gemacht?
Umstände,
die oder was
Designerin,
macht okay.
Designerin, aber nicht erfolgreich oder sowas, auch eine mexikanische Einwanderin, aber die macht einen super krassen Stil und alles, also Green Gardens SF, könnt ihr bei Instagram gucken. Der hat uns damals da eingeladen und hat so ein Event gemacht für Influencer, hat da quasi nur infused gekocht, asiatisch.
Wow!
Das Haus mit einer vierköpfigen asiatischen Familie so.
Okay.
Also
war lecker?
War mega lecker und war auch mega, heady, sage ich mal.
Ja.
Und ja, wurde so viel geraucht, da habe ich das erste Mal in meinem Leben so einen Kiff-Exzess gehabt. Also mit einem geilen Niveau in Deutschland, klar, wenn man Kiff-Exzess hat, da hat man halt mal 50 Gramm, so eine Runde oder so.
Okay.
Mein Bruder hat mir das ein paar Mal erzählt, so, dass das so da abläuft. Aber dort war das anders, in Amerika, in San Francisco, da wurden halt mega die dicken Joints mitgebracht.
Ja,
aber Growern, die ihr eigenes Zeug mitbringen.
Klar.
Also den guten Shit halt. Und krasses Hasch noch in die Joints reingemischt oder andere Konzentrate und nur so Leckereien oder so pre-rolled mit außen noch so Scuff dran oder ja, dieses Ding halt und Dabs genommen und so weiter und dann infused gegessen. Das heißt, das war so für mich die erste Erfahrung, so, boah, wie vollkommen Cannabis ist. Alle machen mit, jeder hat so sein Level. Ich habe es ziemlich weit getrieben an dem Tag.
Geil.
Andere haben halt eher so gesagt, okay, I'm good. Man lernt da so witzige Leute auch mal kennen.
Ja.
Und das war für mich so wirklich Amerika. Also ich wollte nie nach Amerika. Das war für mich so ein schwarzer Fleck. Genauso wie aber auch Mallorca und die Schweiz irgendwie. Ne? Mallorca wegen Ballermann und die Schweiz wegen teuer einfach. So
das kann ich vollkommen nachvollziehen
und
auf jeden Fall.
So habe ich halt auch über Amerika gedacht. Plus da noch die ganzen rassistischen Sachen, Waffengewalt und so weiter. Also total unattraktiv so von der ganzen Lage. Aber Kalifornien ist auch anders.
Das stimmt.
Und wir waren Natur dort, ich war dort wandern, wir haben dort Weed geraucht. Ich habe gemerkt, dort ist gar nicht alles Weed so lecker, so muss man schon auch danach suchen. Gibt es halt auch viel Gutes, wenig Gutes, aber auch viel
Schlechtes
halt, also viele Mits, sage ich mal. Gerade in der Dispensary ist echt schwer, da wirklich Gutes zu finden.
Okay.
Das ist eher, glaube ich, immer noch auf dem Schwarzmarkt, was da stattfindet. Wo man das Gute dann bekommt, weil die gut grown, sage ich mal, die haben kein Geld übrig in ihrer ganzen Wirtschaftlichkeit für irgendwelche Steuern oder Taxes. Das heißt, jemand, der Steuern zahlen kann, der muss schon auch irgendwie effizient arbeiten, mit wenig Personal und wenig Liebe, wenig Leidenschaft.
Ja.
So sind halt die Maßstäbe dort gesetzt.
Ja, aber klar.
Mir hat sich dort so vieles wirklich erschlossen. Und dann war ich später nochmal in Nevada, in Las Vegas, bei der Glass Vegas, so eine Glasmesse mit Marc eben von Vapes and Dabs und habe da 15 Glasbläser interviewt und viele andere kennengelernt und habe auch da wieder gemerkt, so, boah, wie die quasi Weed verstanden haben.
Die ja,
Mann. Quasi in ihrer Kultur etabliert, in ihrer Dealer-Kultur, dass man große Mengen Gras einfach nicht mit Bargeld eintauscht, sondern mit Headyglas, mit Glaskunstwerken, mit Debricks, Pfeifen und sowas.
Cool.
Weil die haben einen Wert, der ist stabil und da gibt es überall in den USA, sage ich mal, auch einen Käufermarkt.
Das stimmt.
Eine Nachfrage.
Und was für Preise die da auch herrschen.
Genau, was für Preise, aber in allen Lagen. Das heißt, du kannst 50 Gramm mit Glas kaufen, aber auch 1000 Gramm so. Oder 10
ja, genau.
Kilo. Und wenn bei einer Razzia nämlich damals, als alles noch anders war, bei jemandem zu Hause halt ein krasses Glaskunstwerk steht, so, da macht die Polizei nicht so ein Auge drauf, wie wenn da eine Sporttasche mit 50-Dollar-Scheinen in kleiner Stückelung und so weiter, ne, rumliegt. Das heißt, Glas wurde als universeller Wertgegenstand irgendwann so ein bisschen
gehandelt. Wie Gold sozusagen, ne?
Und ja, wie Gold, absolut. Und ich habe das selbst erlebt, so eine Handel. Also da bringt jemand seine Dabs mit, vielleicht sogar aus einem Staat, wo es gar nicht legal ist, Handgepäck, Flugzeug, landet dann in Las Vegas, packt sein Sortiment aus und dann kommt jemand und sagt, ey komm, du kriegst meine Pfeife. Sieht geil aus, oder? Und, und der Depp verkauft dann, ja, sieht auch geil aus, oder? Und dann ist es für die okay. Und der Depp-Verkäufer quasi, der die Depps mitgebracht hat, der reist dann woanders hin und kann da das Glaskunstwerk wieder gegen Geld zum Beispiel auch eintauschen.
Richtig.
Und das ist ja so mega witzig. Das ist so einfach Subculture. More Subculture is
geil. Not
possible, I don't know.
Geil, auf jeden Fall. Und ich finde, es gibt ja auch geile Rigs oder Dab Rigs. Also kurz zur Info, wir haben auch ein Video heute beim Vapes and Dabs gedreht und wir haben auf jeden Fall die cool, also die Top Dab Rigs, die ihr habt sozusagen. Ne? Und ich kann wirklich empfehlen, das anzuschauen. Also Die Preise sind ja teilweise echt recht hoch halt, ne? Und du hast gesagt, in Amerika gibt es auf jeden Fall einen Käufermarkt und das stimmt so. Gibt es denn in der Schweiz oder Deutschland einen Käufermarkt für hochpreisigen Dab Rigs?
Leider nicht. Und,
okay.
Und da kann man schon da anfangen, dass die deutschen Künstler, wie zum Beispiel Merlin Glas oder Frank Fleischer, Smurfert Glas, Badabing und wie sie alle heißen, dass sie nicht mal ihren Lebensunterhalt rein vom Glas quasi bestreiten können. Also
ah,
sie
schade.
Müssen anderen Jobs nachgehen, wie zum Beispiel an der Uni oder sowas, Glas, Laborteile oder sowas fertigen oder eher die Richtung, weil es zu wenig Nachfrage gibt, selbst für die Künstler. Und viele kaufen halt doch gerade im Kiffer-Universum, wo jeder so mit jedem auch irgendwie verbunden ist, wenigstens durch soziale Medien, so habe ich schon das Gefühl.
Aber Dabbing ist auch noch nicht so krass angekommen halt.
Genau,
ne?
Erstmal fehlt quasi die Etablierung in Europa von Dabbing, also vom Konsum von Cannabiskonzentraten und auch vom tabakfreien Konsum, was halt auch noch dazu kommt, dass hier Tabak so eine Rolle spielt und da haben Dabs halt nicht so die Berechtigung, weil Dabs nimmt man ohne Tabak ein. Und da fehlt vielen der Flash quasi, sollten wir vielleicht überlegen, mit Nikotin sowas noch zu verfeinern.
Nikotinkonzentrat.
Aber
das wäre so
schlecht. Das ist echt eine gemeine Vorstellung, wenn man drüber nachdenkt.
Es ist einfach Asphalt und Teer, alles drin. Und, konzentriert.
Ich denke, der Dabbing-Markt ist noch zu klein an sich, aber auch das Interesse an der Glaskunst. Also es sind krasse Künstler in Deutschland aktiv, die sind wirklich krass, auch auf dem Weltmarkt gesehen. Aber ja, solange irgendwie aus dem Heimatland so ein bisschen die Nachfrage fehlt, ist das halt schwierig für die. Und wir kaufen natürlich auch immer wieder Stücke auch von deutschen Künstlern, aber es ist jetzt nicht so, dass die auch wieder zack, zack, zack jetzt verkauft werden, sondern es ist eher so, ja, mal schauen, vielleicht will irgendwann
gucken,
jemand
halt,
Glaskunst kaufen können in Europa und das recht gut, simpel, kann er vorbeikommen in die Schweiz, kurz Aufenthalt. Verbinden mit ein bisschen Urlaub ist ja eigentlich alles möglich und so ist es ja eigentlich gedacht, diese Glasgalerie, die Marc, mein Chef, da aufgebaut hat, so ein Showcase-Room, dass man sich auch wirklich die Kunststücke angucken kann. Man hat die Möglichkeit, wenn man möchte, das nochmal zu checken und das finde ich extrem cool an sich, edel halt, aber es ist nicht so, dass das wirtschaftlich Sinn macht. Das ist eher so eine ideologische Sache. Wir haben einen Headshop halt mit CBD und so weiter. Und
geile Sortimente habt ihr auf jeden Fall.
Mit Papers und mit Rosin-Extraktion, ja. Rosinpressen, mit Samen für CBD-Pflanzen. Wir haben sogar ein bisschen Dünger. Wir haben BHO-Extraktoren. Alles, was man eigentlich brauchen kann, sage ich mal, als Kiffer vor allem. Und Glasgalerie ist also ein bisschen Bonus, wenn man jetzt mal aus einer Business-Logik denkt, sage ich mal.
Okay.
Aber irgendwann wird der große Sprung kommen, denke ich, dass in Deutschland oder in der Schweiz, in Europa immer mehr auch Konzentrate dabben und vielleicht vom Tabak auch wieder ein bisschen loskommen.
Also, apropos dabben, ne? Ich habe es ja wirklich, also Wax nur in so einen Joint umgewickelt, sozusagen, ne? Dann habe ich natürlich mal Tabak und einen normalen Joint, so ein Dreilei sozusagen. Das war auf jeden Fall richtig geil, aber ich habe es dabben so noch nie so richtig probiert. Aber nach heute, ne, was für ein Geschmack da rauskommt, ich habe mir wirklich auf dem Weg überlegt, okay, ich kaufe einen Dabrick. Also ich werde auf jeden Fall in der sehr nahen Zukunft dabben, auf jeden Fall. Weil man kann den Konzentrat auch selber machen eigentlich.
Voll easy, also allein ja. Eine günstige Rosin-Presse, so Werbung hin oder her. Eigentlich ja. Ungern, aber Graveda, so, die bieten ja. Für unter 200 Euro eine super solide Presse an, so, wo man ja. Voll günstig sich Konzentrat machen kann. Und ich finde es so erstaunlich, weil Rosin, da bin ich auch ein bisschen leidenschaftlich. Das ist halt okay. So ein bisschen mein Steckenpferd-Thema gewesen als Blogger.
Okay.
Weil ich habe halt viel geschrieben damals, als ich angefangen habe bei Cannabis Rausch, aber man sucht dann irgendwann so nach dem next one thing, weißt du, was ich meine?
Ja, richtig.
One next thing und will irgendwie ein bisschen was unique bringen, so irgendwas, was sonst jetzt noch niemand so gebracht hat.
Ja.
Und da hatte ich so geguckt, oh, Rosin, so trendmäßig, das kommt irgendwie in den USA gerade ganz gut mit Glätteisen. Mhm. Hat es dann selber probiert, auch mit Glätteisen, wie viele andere auch in Deutschland schon.
Ja, das stimmt.
Aber, ich wollte es weiter treiben, weil ich war viel zu leicht für ein Glätteisen und das Gewicht von meinem Körper hat quasi gar nicht so richtig ausgereicht, um das Glätteisen richtig runterzudrücken. Und dann hatte ich mir eine Rosin-Presse aus China importiert, weil das war das einzige Land, wo ich eigentlich was herbekommen konnte für einen guten Preis.
Ah, okay.
Noch so mit dem Gedanken, ja, mal Wholesale machen. für 650 habe ich dann eine Top-Presse bekommen, plus 100 nochmal für den Zoll, aber alles super gegangen, super nice. Profis sind ja die Chinesen und sowas, also nice. Echt gut ab. Und hatte dann quasi Rosin gepresst und ich fand es so cool, ich habe dann so einen Artikel drüber geschrieben mit Formeln, wie man so die Druckeinheiten oder sowas umrechnet, weil ja vieles aus den USA kommt und da ja kein metrisches System vorherrscht, was ja alles immer ein bisschen verschwert in der Berechnung von Sachverhalten und bei Rosin kann man halt auch ein bisschen rechnen so.
Ja, und, auf jeden Fall.
Ja, war ein mega Thema auf jeden Fall, Rosin damals, Konzentrate. Ich habe dann beim Deutschen Hanfverband auf der Cannabis-Normal-Konferenz sogar einen Vortrag über Rosin gemacht,
was eben
noch neu war und es ist schon echt super interessant so mitzuerleben, wie auch Leute, die sich stark für Sachen interessieren in der Szene, wie man die dann bei sowas immer abholen kann irgendwie oder wie man sich da trifft.
Das
weil manche catcht es schon und es ist witzig, dass man die gleichen Gesichter dann auch oft wieder sieht, sage ich mal, die interessiert sind an sowas wie einen Vortrag oder einen Artikel über so ein bisschen Themen, die ein bisschen polarisieren und ich mag das echt so an der Szene. Die Leute interessieren sich auch für Politik und sowas und für Reglementierungen in der Lebensmittelindustrie. Also das sind total gebildete Menschen, weil die so viele Regeln im Blick haben müssen für ihren eigenen Lebensstil einfach schon.
Viele unterschätzen ja wirklich, wie viele kluge Köpfe in der Cannabis-Branche arbeiten. Ne? Also die sind wirklich keine dummen Leute, die da arbeiten.
Doktoren, so Doktortitel, Doktortitel.
Ja. Politikwissenschaftler oder BWLer natürlich gibt es auch. Also ich bin ja auch BWLer zum Beispiel. Dabbst du denn eigentlich öfter?
Nein.
Okay. Weil?
Also ich habe jetzt ein Jahr lang wirklich krass mit Tabak geraucht.
Okay.
Und davor militant pur so. Nein, raucht mal alle mit pur und mein Freundeskreis hat dann auch immer mit mir pur geraucht.
Also militant pur ist ein geiler Ausdruck.
Also wirklich militant. Das geht bestimmt Leuten richtig auf den Sack auch. Aber ja, irgendwann hat es dann angefangen in Mallorca, dass mein Geschäftspartner mega geiles Hasch hatte, am Start hatte. Und ja, das raucht man halt auch mit Tabak. Vor allem, wenn man jetzt im fremden Land ist und die lokalen Grasqualitäten eher schlecht als recht sind.
Ja. So, dann und sagt, wenn man auch keinen Bong hat oder so, weißt du?
Ja, das rauche ich sowieso nicht.
Okay.
Aber das Weed war einfach nicht gut da, weißt du? Mhm. Und dann haben wir halt Hasch geraucht. Mhm. Klar, ist ja auch lecker ein Hasch-Joint mit Tabak.
Ja, absolut.
Das ist ja nichts Ekliges, wo man jetzt nicht sich mal irgendwann dann dazu überreden lassen würde, weißt du? Also es hat natürlich ein Stück gedauert, so bis ich gesagt habe, ja komm, greif jetzt mal zu. Aber irgendwann habe ich es gemacht und dann war ein Jahr Tabak rauchen. Und ich habe so viele Joints wie nie geraucht und hatte das schon früher wirklich so ein bisschen im Gefühl. Die Leute, die Kumpels von mir, die im Freundeskreis, die jetzt mit Tabak rauchen, die haben ja viel mehr Bock auf neue Joints, weißt du? Also die legen
viel, absolut, ich rauche auch mit Tabak viel mehr Joints als ohne.
Weil das Ding ist auch, pure Joints schmecken halt im Endeffekt auch wirklich nicht so gut. Also muss man
ja,
schon wirklich ein
also,
gutes Gefühl dafür bekommen.
Ja, genau. Also je nach Blüte. Und ich muss erst ganz ehrlich sagen, wir haben uns ja darüber auch kurz unterhalten heute. Ich finde, ich hab mal richtig geraucht und dann nicht mehr. Und dann habe ich Weed nur pur geraucht. Und dann jetzt aktuell viel öfter mit Tabak halt so, ne? Und ich muss ganz ehrlich sagen, es schmeckt mir. Also wenn die Leute sagen, ja, das ist doch voll bitter oder wie auch immer, ich sage, ja, so ist auch schwarzer Kaffee und ich trinke schwarzen Kaffee halt, ne? Ich trinke Kaffee eigentlich meist nur schwarz. Und oder halt wie Bier sozusagen. Es ist halt bitter. Ich meine, bitter ist ja nicht unbedingt was nicht schmeckt, sozusagen. Es ist je nachdem, was du trinkst. Oder was du isst zum Beispiel.
Und was du gar nicht schmeckst.
Genau, also wenn man bitter mag, dann mag man auch so Tabak. Aber ich weiß, das ist natürlich schlecht so, ne? Aber hey.
Aber darf ich eine Frage stellen?
Gerne, immer.
Wie kam das mit dem Mehrtabakrauchen? Durch quasi Freundeskreis oder Umfeld, Kontakte, mit denen man abhängt und jeder raucht dann halt mit Tabak und man gewöhnt sich deswegen dann auch doch irgendwann an? Oder war das von dir eine super bewusste Entscheidung?
Das war ausschließlich so, wie du beschrieben hast. Also meine Smoking Buddies haben dann meistens immer Tabak geraucht und ich will dann natürlich auch kein Arschloch sein und sagen, nee, ich rauche das nicht. Weißt du, ich meine, wenn das in einer Runde geraucht wird, dann rauche ich natürlich einfach mit, auch mit Tabak. Ich meine, ich habe ja nichts dagegen. Und dann habe ich immer natürlich zu Hause immer mit, pur geraucht dann. Also das heißt, ich habe mit Tabak unterwegs geraucht, aber zu Hause immer pur. Und dann irgendwann hatte ich dann auch weniger Weed halt, ne? Ja. Und dann muss man einfach so mit Tabak mischen. Und dann hat mir einfach geschmeckt, tatsächlich. Ich meine, ich habe es ja geraucht. Also das ist ja naheliegend, dass ich dann wieder süchtig wird. Man sagt ja, ein Raucher wird nie aufhören, die machen nur Pause. Also wirklich. Also
da kann wirklich was dran sein. Also ich bin jetzt bei Tag 8.
Ich meine, ich habe ja auch 6 Jahre dann ohne geraucht, ne? Ohne Tabak.
Ja.
Also von daher auch lang. Deswegen sage ich ja, aufhören ist ja wirklich, wenn du jetzt morgen sagst, ich rauche nicht mehr und dann bis zum Ende deines Lebens kein Tabak mehr. Also das ist absolut, ja aufhören. Ja. Aber ich finde, wenn man schon mal den Genuss an Tabak gefunden hat, dann hat er irgendwann nach 10, 12 Jahren, wahrscheinlich wenn er gestresst ist oder so, ach, jetzt brauche ich doch ein bisschen Nikotin, so, weißt du? Also du machst auch diesen Nikotin-Kick, oder?
Sehr ambivalent, muss ich sagen, okay. Weil der Nikotin-Kick, der ist nicht so wirklich aktivierend, sondern ist eher so ein bisschen was Dämpfendes und biochemisch ist auch so, dein Dopaminvorrat wird halt von einem aufs andere Mal ziemlich schnell ausgeschüttet beim Nikotinkonsum. Und bei Gras ist es eher so ein bisschen retardiert. Also es wird über einen längeren Zeitraum in kleineren Dosen abgesondert oder okay. Ja, ausgeschüttet, das Dopamin. Das heißt, diesen High-Zustand, den ich hatte, wenn ich pur geraucht habe, den hatte ich eigentlich nicht mehr. Also wirklich diesen 4-5-stündigen Rausch.
Richtig.
Dieses High nach einem puren Joint, sondern es war dann eher so, krasses Gefühl, diesen Joint zu rauchen. Also die wirklich, wo das Nikotin reinkommt, ab dem Moment, weil das Gras, das merkt man eigentlich erst später von der Wirkung. Aber wenn man einen Zug nimmt und man fühlt eine gute Wirkung, dann ist es halt gerade das Nikotin. Und das hat mich halt immer befriedigt in dem Moment.
Deswegen ja, das
ich
stimmt.
Extrem viel und gerne geraucht, viel mehr Weed. Und jetzt wirklich von einem aufs andere Mal habe ich halt irgendwie den Schluss gefasst, weil halt Vincent Weed auch gerade aufgehört hat oder so in seiner Story dokumentiert hat. Und ja, irgendwie hatte ich dann gedacht, ja, dieses Tabak, ich habe mich irgendwie auch ein bisschen schlapp gefühlt und irgendwie blutkreislaufmäßig nicht so gut mit Tabak. Muss ich wirklich sagen, da habe ich so gewisse körperliche Veränderungen in meinem Atembereich schon festgestellt.
Ich auch.
Oh, krass.
Also ich gehe ja wirklich fast täglich eine Stunde spazieren, so morgens halt, ne, meistens. Und ich merke es natürlich, wenn ich Tabak rauche, dass die Luft einfach ein bisschen schneller so ausgeht. Also deswegen muss ich echt mal gucken, so langfristig. Aber aktuell genieße ich es einfach. Irgendwann höre ich auf.
Das ist was zum Genießen, so Tabak-Joints. Oder zum gerne konsumieren.
Ja, nach einem scharfen, leckeren Essen zum Beispiel und dann mit so einem Softdrink mit Kohlensäure und dann das brennt nochmal so die Schärfe und dann ziehst du dann an diese Tabak- gemischten Joint sozusagen. Und dann kommt dieser bittere, ey, das ist für mich immer ein Genuss nach dem Essen. Deswegen esse ich auch immer so gern scharf. Aber ich weiß, irgendwann muss ich echt aufhören. Aber der krasseste High, den ich hatte, war tatsächlich nur pur mit einem Bong. Und das war so einen halben Gramm oder so. Einmal reingezogen, da war ich dann einfach weg und dann, ich habe dann im Zimmer geschlafen und ich dachte, ich habe outdoor geschlafen, Mann. Irgendwie war der Wind irgendwie so, obwohl es kein Wind war. Aber ich habe mich wirklich so gefühlt, als wäre ich draußen auf der Wiese geschlafen.
Krass.
Total abgefahren, ja. Hast du immer einen guten Trip eigentlich oder auch einen schlechten Trip?
Also gerade wenn beim Tabak sind, das erste Mal, wo ich Hasch geraucht hatte, das war halt mit Tabak, so mit meinen Buddies von früher halt, eben mit um die 18 Jahre alt und im Sommer am See mit einer Bong. Jemand hatte einen Bong und der hat gar nicht mitgeraucht, weil halt der hatte Schiss, wenn er nach Hause kommt, seine Ma hat es immer erkannt so, und der hat
gesagt, oh,
ich rauch nicht mit. Also voll krass, der hat uns aber dieses Erlebnis quasi ermöglicht.
Ja.
Und haben wir halt alle dann die Tabakbon gehittet und ich war jedes Mal so Sternhagel, wirklich. Also, also langsam narkotisiert. Und, also wie so ein, kennt ihr das, wenn so ein, in einem Film eine Granate explodiert und dann ist so dieser Ton, dieses erstmal so alles super gedämpft und so ein,
ja,
so ein hoher Ton und dann kommt langsam wieder erst die ganzen Stimmen klar und weißt du es nicht?
Eine Freundin von mir, sie ist ja mal umgekippt.
Ja, und so sie, wie kurz vorm Umkippen, genau so.
Sie hat genau erzählt, das ist so, wie du beschrieben hast. Das war genau so, was sie erlebt hat. Deswegen ist es so krass. Und deswegen ist es so krass, dass der Film oder die Szene das ganz gut genau beschrieben hat. Also anscheinend ist wahrscheinlich jemand schon umgekippt und die haben dann gefragt, okay, wie war das eigentlich, als du umgekippt bist, ne? Wahrscheinlich. Das ist immer so faszinierend. Das ist so Kiffergedanken.
Mega gut. Also ich habe auch, also das hat mich eigentlich auch zum Bloggen so ein bisschen inspiriert, so krasse Momente beim Kiffen, die eigentlich auch ein bisschen unangenehm sind.
Okay.
Und ich weiß nicht, ob das auch vielleicht gestrecktes Gras war, aber damals gab es so immer...
Wäre auch möglich gewesen.
Lemon Haze. Und wir hatten so ein Möbelhaus bei mir zu Hause um die Ecke, wo meine Eltern gewohnt haben. Und ich war immer zu Hause bei meinen Eltern übers Wochenende, weil ich ja eigentlich woanders studiert habe und so weiter. Aber meine Freundin hat halt dort noch gelebt. Mhm. Und mein Bruder halt. Und dann haben wir da gechillt auf der Feuertreppe vom Möbelhaus. Mit diesem übelsten Lemon Haze, was vielleicht sogar gestreckt war, und mein Puls war da auf jeden Fall am Schlagen, also 180 mindestens, und ey, ging gar nicht, und irgendwann ist dann nachts eben, ich war aber einfach positiv, ne, aber ich wusste, das ist ein krasses Haze. Und ich habe dann so auf die Straße mal geguckt, mit meiner Freundin und mit halt meinem Bruder. Und dann ist irgendwann so die Polizei auf der Straße, so eine große Bundesstraße eben, angehalten.
Oh,
shit. Und da ist so ein leeres Industriegrundstück, wo noch gebaut werden kann, weißt du? wo nur so ein ganz spärlicher Baum steht. Also man sieht da alles. Und der ist da ausgestiegen, hat sich halt so umgeguckt und direkt wo zu uns halt auch ein bisschen auf die Feuertreppe. Und ja, ich war halt mega paranoid. Ich hatte noch nie Polizeikontakt, aber hatte immer mega Schiss halt. Und
ja.
Kontrolle schon oft irgendwie. Und nie was passiert.
Das finde ich krass.
Dann hat der Polizist einfach an den Baum gepinkelt. Auf dem freien Feld.
Okay.
Hat sich dann wieder umgedreht zu uns. Hat wieder mega geguckt. Aber uns auch gar nie realisiert, bin ich mir sicher. Ist dann abgedöst. Aber dieser Moment, dieser Herzschlag schon alleine. Und dann nochmal diese wirklich gepushte Aufregung durch das Polizeiauto, was direkt
absolut
unter uns auf einer Bundesstraße nachts, die übelst leer ist, wo sonst aber LKW und Autos übelst viele rumfahren, ne?
Ja.
Wo die einfach so anhalten und da ja ihr Ding halt machen.
Also das sind solche Erinnerungen, die werden nicht vom Gehirn einfach so gelöscht, ne?
Das ist krass, ja.
Also das prägt auf jeden Fall einen. Du warst ja in vielen Ländern auch unterwegs, wo die Kanak-Kultur so groß ist, ne? Was ist jetzt deine Meinung nach? Wo gibt's der beste Weed?
Ich denke in Deutschland.
Wirklich?
Ich denke, dass deswegen, weil die Deutschen, die sind wirklich ein sehr, sehr gründliches Völkchen, sage ich mal. Mhm. Ohne dass ich bin wirklich jetzt kein stolzer Deutscher oder sowas, aber die sind schon echt ein organisiertes Völkchen und die haben schon in vielen Ländern auch die Managementposition im Griff von Firmen und so weiter. Mhm. Die machen das einfach, weißt du, die kriegen Sachen geregelt, so in Time und so weiter, in Budget.
Also meinst du deutsche Wertarbeit dann in dem Gras, meinst du?
Sowohl im Management von Sachen als auch in der, genau, dann wie man es macht. Also die Deutschen sind vielleicht in vielen Sachen wirklich Feinmotoriker, indem die Sachen angehen, also sehr präzisionsorientiert. So ein bisschen wie Schweizer, es ist so sehr detailverliebt in manchen Dingen, gerade so in Baden-Württemberg. Mhm. Also ich habe ja bei Lidl gearbeitet, in der Unternehmensprüfung intern und ich habe ja da Abteilung geprüft und es ist schon krass, wie professionell das alles abläuft. Also da
absolut
muss man schon als Prüfer quasi ganz schön tief bohren, um da überhaupt irgendwie was finden zu können, was man denen ankreiden kann, so dumm das klingt.
Ja.
Und ich denke, in Deutschland gibt es halt auch viele Homegrower, die ganz normale Jobs haben oder die einfach auch in so einem Umfeld groß geworden sind, vielleicht durch Eltern oder sowas. Und wenn die Pflanzen growen, bin ich einfach überzeugt, die treiben es auf die Spitze.
Ey, wenn Cannabis in
der Schweiz gibt's auch so kranke Grower. Also
ja, absolut.
Die genau ähnlich ticken halt und pragmatisch sind und nicht emotional gesteuert durch Bro-Science und ja.
Also wie gesagt, ich verstehe ganz, also ich kann auf jeden Fall nachvollziehen. Also ich denke auch, ich habe es ja immer gesagt, wenn Cannabis in Deutschland legal wäre, ne, dann ist das Weed bestimmt dort so gut, also alleine wegen dieser deutscher TÜV-Qualität, so weißt du, die haben ja auch bestimmt so einen Anspruch drauf. Es ist genauso wie das Bier. Ich meine, für mich als Ausländer, für mich das beste Bier auf der Welt ist deutsches Bier.
Echt?
Ja.
Echt?
Ja. Also ohne Frage. Also insbesondere fränkisches Bier, also fränkisches oder bayerisches Bier. Ich war kein Fan von Bier tatsächlich, als ich in Berlin und Bonn gewohnt habe. Und dann bin ich dann nach Franken gezogen oder nach Bayern. Und da habe ich das Bier probiert.
Na, das ist ein gutes Bier, ja.
Also fertig, Ende.
Aber was sagst du dazu? Das ist Pale Ale aus
auch sehr
der
gut.
Schweiz, aus dem Wallis?
Also auch sehr lecker, aber ich mache wirklich eher so dunkles Bier oder Rauchbier sozusagen.
Rauchbier aus Bamberg.
Richtig, genau, dieser Bamberger Rauchbier-Schlenkele. Oh mein Gott, Mann. Das riecht wie geräuchter Lachs irgendwie. Aber das schmeckt dann einfach richtig gut. Ich mache hier auch bald ein Video drüber.
Auch über Rauchbier?
Über Schlenkele tatsächlich. Nur über dieses Kneiper-Schlenkele in Bamberg. Und die haben für mich das beste Rauchbier. Ja? Was wolltest du sagen?
Mega.
Ja.
Ja, Bier finde ich super lecker, aber finde ich auch schwierig mit der Säure, muss ich sagen, gegenüber Joints. Also Joints kann ich zum Beispiel richtig viel, viel kiffen, wenn ich es will.
Was trinkst du denn gern dazu?
Von Bier?
Wenn du kiffst.
Was ich trinke?
Ja.
Ich trinke eigentlich meistens Wasser oder ja, irgendwas Alkoholisches ganz selten dazu. Also in Gesellschaft gern noch was Alkoholisches.
Ja. Also ich möchte ja zum Beispiel keinen Mischkonsum, aber seitdem ich mit Tabak rauche, mache ich auch Alkohol dazu zu trinken. Deswegen ist es ganz schlecht. Weil wenn du, wenn du trinkst, wenn du säufst, willst du ja auch immer rauchen.
Ja.
Und deswegen passt immer ganz, ganz gut dazu. Deswegen kann ich jetzt zum Beispiel einen guten Wein, einen Weißwein vielleicht, weil ich mag es gerne kalt, wenn ich rauche, kann ich Wein mit Joint zum Beispiel genießen. Aber am liebsten trinke ich ganz normal so Fanta oder Dr. Pepper oder so, solche Sachen. Also einfach wirklich so Diabetes in einer Dose. Also das sind so meine Lieblingsgetränke.
Nee, das kann mein Körper, glaube ich, auf Dauer nicht so...
Nicht so, nee, das trinke ich auch nicht. Aber so, was du gesagt hast, so Wasser, das trinke ich am meisten. Also ja, wenn ich kiffe. Ich trinke wirklich auch nur Wasser. Und Zucker oder so trinke ich sehr selten.
Ich finde auch eigentlich Mischkonsum, ja, habe ich auch so eine ambivalente Meinung. Ich habe halt ziemlich lange keinen Alkohol getrunken, bis ungefähr vor einem Jahr, wo ich dann in Spanien war. Aber ja, da hat es dann irgendwie so dazugehört. Also da ist man halt...
Ja, Mann, man kann in Frankreich auch nicht ohne Wein leben.
Party machen. Und wir hatten halt eine Finca, wo immer so Leute da waren von außerhalb, die uns auf alle möglichen erdenklichen Arten unterstützt haben oder da einfach ein bisschen Urlaub gemacht haben, weil halt genug Platz für alle da war, sag ich mal. Und ja, da trinkt man halt dann, weil es einfach wieder wie beim Tabak halt so gesellschaftlich eher akzeptiert ist.
Ja.
Und weil manche auf Po-Rauchen oder sowas dann vielleicht auch gar nicht klarkommen. Und manche vielleicht auch, oder man selber vielleicht nicht so gut klarkommt, wenn man nicht mehr trinkt.
Ja, auf jeden Fall. Oh, also du bleibst jetzt erstmal in der Schweiz, ne? Kann ich so sagen?
Mal schauen, oder?
Okay.
Also ich plane es auf jeden Fall.
Okay.
Ich habe ja noch einiges vor jetzt für die nächste Zeit.
Erzähl.
Projekten.
Erzähl. Oder erzähl, also, was du erzählen kannst oder darfst.
Genau, auf jeden Fall wird es noch ausweitendere Grow-Projekte geben. Und
für andere Firmen sozusagen, oder?
Für uns selber.
Okay,
also ja, wollen
aber halt gerne mehr und
noch größer grow.
Cool, cool.
Großen Maßstab oder genau, einfach viel ausprobieren, darauf kommt es vor allem an. Jetzt nicht eine Riesenanlage, sondern wirklich erstmal viel austesten, weil viele Sachen funktionieren gut, aber trotzdem ist nicht ganz klar, was funktioniert am besten unter den gegebenen Umständen. Von daher müssen wir halt noch ein bisschen ein paar Testläufe machen, weil wir jetzt unseren Grow erst anfangen.
Das machen viele Grower tatsächlich auch in Österreich jetzt, was CBD angeht, weil ja, die testen erstmal noch viel. Also das heißt, in 10 Jahren wahrscheinlich haben wir noch ein besseres Produkt, oder?
Also was krass ist zu dem Thema, in der Schweiz seit Tag 1, wo es auf den Markt kam, das CBD, die Blüten, gab es eine richtig krasse Sorte mit hohem mit hohem CBD,
ja,
so 20%, 25%, aber nur 1% THC. Aber es gab noch gar keinen Markt dafür, weißt du es mal?
Ah, also verstehe.
Das ist ja mega strange, das irgendwie aus den USA. Aber da hatte vielleicht jemand gedacht, okay, die Chancen stehen gut, dass in irgendeinem Land 1% THC legal ist, aus den und den Gründen. Haben die vielleicht spekuliert, so eine Sorte gezüchtet, irgendwo in Oregon oder sonst wo in den USA. Und dann, als die Schweiz gesagt haben, Chaka, wir machen jetzt 1% THC legal, gab es schon direkt die Sorten. Also das muss man sich ja mal auf der Zunge zergehen lassen.
Okay.
Da gab es schon die krassen Sorten, die dann, ich weiß jetzt nicht genau die Namen, aber wo jetzt Harlequin und so weiter zumindest davon abstand oder wirklich das war, die haben seit Tag 1 gute Werte gebracht. Das heißt, der Markt der wird schon besser auf jeden Fall. Also man kriegt sogar fast so halbjährlich, kriegt man so einen Schock, wie viel besser die neuen Produkte sind als die alten. Das ist echt erstaunlich, finde ich. Gerade weil die Genetiken sich wahrscheinlich verbessern. Aber das ist auch ein bisschen slow, weil viele arbeiten ja auch dann mit Genetiken, die sie einmal für gut finden, eine Weile. Machen da Mutterpflanzen, Stecklinge und so weiter. Und das ist immer so ein Auf und Ab mit der Innovation, schätze ich, wie gut die neuen Sorten jetzt immer kommen.
Also ich meine, die Wächs, die ihr habt heute, die ich probiert habe, die waren auch richtig gut halt, ne? Also das habt ihr selber gemacht, oder? Oder?
Genau, aber das ist nicht aus einer Pflanze direkt.
Okay.
Sondern das ist halt, also wir haben nicht die Pflanze dafür gegrowt, weil wir growen ja noch nichts, sondern das ist halt wirklich aus natürlichen Zutaten, wie zum Beispiel CBD und Terpene, also von Pflanzen gewonnenen Terpenen, ist das quasi ein händig zusammengemixter Dab. Also das ist ein Produkt, das geht auch nicht wirklich industriell herzustellen, weil Terpene, die sind so niedrig konzentriert, davon braucht man nur sehr wenig. Mhm. In einem Dab, ich sag mal nur 10% maximal, das ist schon viel, was wir da reingeben. Also 0,1 Gramm. Und 90 oder 0,9 Gramm dann halt CBD-Isolat.
Okay.
Und das wird dann quasi so ein Broad-Spektrum, wie man das in Deutschland vielleicht bezeichnen würde. Also es ist kein Vollspektrum im Sinne von aus der Pflanze direkt extrahiert, sondern man nimmt das CBD, was aus einer Pflanze extrahiert wurde, und die Terpene und mixt das dann zusammen. Und da die Terpene als Lösemittel wirken, wird das eine schöne Masse, die wie so ein Dab erinnert quasi.
Oder verstehe.
Auch so aussieht und so. Verstehe. Und so funktioniert und eine Viskosität aufweist, die nicht einfach nur Sand ist. Also Sand ist ja sehr, sehr niedrig. Ja. Ist so oder bröselig eher. Und Dabs sind ja wirklich so eine Masse. Und das muss man händig anrühren, so Tropfen für Tropfen. Wie reagiert das Isolat auf den Input an Lösemittel, Terpen und Geschmacksträger?
Also das gab es bestimmt eine lange Entwicklungszeit wahrscheinlich auch, ne?
Es geht, also ich denke, was man halt sagen kann, das ist nichts, was sich irgendwie dann skalieren lässt, gut, weißt du?
Verstehe,
also okay. Das ist einfach, in jedem Produkt steckt, in jedem einzelnen Produkt steckt wirklich die Passion drin, sag ich mal, oder die Leidenschaft, sich die Zeit dafür zu nehmen, das wirklich genau abzumischen, wie gut das, wie bei einem Kuchenteig, manchmal, oder bei einem Brotteig, manchmal entscheidet eine Handvoll Wasser über die richtige Konsistenz des Teiges. Und so ist halt auch bei einem Dab. Und das ist geil. Aber wie fandst du die Wirkung?
War auf jeden Fall, normalerweise, wenn man so CBD raucht, also gestern zum Beispiel habe ich gemerkt, in Zürich, weil ich unterwegs war und ich hatte nur CBD dabei. Ich muss sagen, dieser gute Laune-Schub und so, das habe ich bekommen tatsächlich. Ja. Von dem CBD-Weed. Und das war erstaunlich, ohne diesen High, muss ich sagen. Und das fand ich halt ziemlich gut. Und heute war eben dieser wie so ein Endorphin-Kick, so zack, irgendwie. Und das fand ich halt ziemlich...
Wie so ein Shot, oder?
Wie ein Shot, ja, genau. Und vor allem, wir haben ja auch gemacht, bevor wir die Sachen gedreht haben. Und das hat mich echt ziemlich gut beruhigt, muss ich sagen. Und deswegen, ich werde es auf jeden Fall gucken, dass ich in der nächsten Zeit so dabbe. Auch CBD.
Ah, okay.
Genau. Also von daher, das möchte ich auf jeden Fall auch so mehr ausprobieren, vielleicht in die Richtung. Also das interessiert mich jetzt, wegen dir.
Ja, das freut mich. Das ist ja auch das Coole an einem Laden, ne?
Ja, also, auf jeden Fall. Klar, dass man da, also das kann Laden auch ein Gast probieren, tatsächlich.
Genau.
Geil, Mann. Also ja, ist auf jeden Fall ein geiler Service. Und was kommt dann jetzt für als nächstes für Cannabis-Rausch?
Genau, das läuft jetzt auch wieder an. Da kommen jetzt wieder regelmäßig Artikel, auch zu CBD-Themen vermehrt wieder, was ja ein bisschen abgeflacht ist, aber auch zu Themen wie Psychedelic Mushrooms oder LSD, also wirklich so ein bisschen diese...
Aber die ganze Lifestyle so.
Diese Sachen mit den psychedelischen Substanzen, dass wir das noch mit abdecken, und ich für meinen Teil werde einiges an Grow-Content auf jeden Fall raushauen.
Cool.
Also da habe ich in der Vergangenheit ja wenig herausgebracht zu dem Thema, weil ich ja nie gegrowt hatte. Deswegen, ich wollte ja unbedingt mal Erfahrung sammeln. Mhm. Und dann war ich halt Umstände halber mehr als ein Jahr von Cannabis-Rausch quasi weg, wo ich den Social Club hatte in Mallorca. Und jetzt bin ich wieder im Boot mit einem Konsortium. Und genau, mache halt die Redaktion so ein bisschen, aber teile mir das halt ein mit anderen. Okay. Und alles gerade auf so einem Hobby-Level eher noch, aber... Wir wollen schon gerne...
Posten. Aber ihr habt schon gut Reichweite eigentlich.
Ja, aber wir wollen schon gerne wieder die Reichweite ein bisschen erhöhen. Halt
auf jeden
aktuellere
Fall.
Themen abdecken. Deswegen letztens schön gewesen mit dem
EU-Kommissionsartikel
mal wieder ein aktuelles Thema einfach bearbeiten zu können. So fand ich echt nice, so das Gefühl wie in alten Zeiten. Auch mal was Politisches eben. Aber... Ich schreibe auch gerade an einem Grow-Guide, also wirklich so von Anfang bis Ende, was man alles bedenken muss bei seinen Entscheidungen. Nicht so, so musst du es machen und so musst du es machen, sondern wirklich, du kannst so und so machen, je nachdem, wie gut die Bedingungen bei dir sind. Ne?
Ja,
kommt
ja
immer drauf an. ja. Was hat man, ne? Die ganzen Anforderungen. Und daran bin ich gerade. Und dann bin ich auch noch bei Greenception am Arbeiten von einem Lampenwissens.
Okay.
Lexikon quasi.
Okay, also krass.
LED-Lampen mit den ganzen Parametern und mit, ja, was man da wissen muss, wenn man da mit growt, mit LED-Lampen.
Nice.
Ein bisschen Knowledge quasi. Das ist ganz cool, weil die haben uns bei Vapesnaps quasi so die Lampen gegeben und ich mache quasi für die Artikel so im
genau. Sind das die Lampen, die ihr auch jetzt hier benutzt? Genau. Okay.
Die du vorhin gesehen hast.
Ja.
Und die Lampen sind halt mega. Ich kenne die seit 3 Jahren, so die Firma und die ganze Family and Friends Firma da.
Nice. Das ist
so nice eigentlich.
Es ist einfach eine nice Branche, das kann man nicht sagen. Also grundsätzlich, Leute sind eher freundlich als unfreundlich sozusagen. Und ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ey, wir haben 1,5 Stunden jetzt einfach so gechillt, ne? Sehr krass. Ich kann auf jeden Fall mit dir noch 3 Stunden lang reden, aber ich muss leider auch heute heimfahren. Und deswegen, wir kommen langsam zum Ende. Aber am Ende jeder Episode gibt es ja immer diese 5 Kanner-Fragen. Die Fragen sind eigentlich auf dem Handy, aber ich versuche jetzt, sich dran zu erinnern. Aber die erste Frage weiß ich auf jeden Fall. Und zwar, wie alt und wo warst du, als du das erste Mal gekifft hast? Und wie war der High?
Ich war, glaube ich, wirklich 18 und lag an einem See mit meinen Buddies damals. Oder lag da eigentlich am Anfang noch nicht, sondern habe da gechillt, wir haben da gegrillt. Und dann hatte ich halt am Joint gezogen, halt mit mega viel Tabak wahrscheinlich. Und hatte wahrscheinlich einfach den ersten Tabak-High meines Lebens mal rückblickend gesehen. Aber mit Weed halt, und es war so krass, weil ich lag dann so am Strand da einfach mega perplex. Ich konnte mich gar nicht wirklich bewegen. Mir war ein bisschen übel so. Und ich habe einfach nur so den Sonnenuntergang genossen. So war halt so oranger Sonnenuntergang. Und
nice.
Ja, also war richtig krass, aber ich war mega dizzy, halt wirklich richtig krass, so unbeschreiblich oder nicht vergleichbar mit, wie man jetzt vielleicht kifft, so.
Absolut.
Also das war echt richtig anders.
Absolut. Wenn du mit jemandem smoken könntest, egal mit wem, ne, dead or alive, mit wem wäre das?
Das ist echt eine interessante Frage, aber
du kannst auch zum Beispiel sagen, deine Oma, dein Vater, weißt du? Es ist wirklich
egal. Ich habe echt als erstes an meinen Dad gedacht.
Okay.
Das finde ich mega witzig.
Kifft er?
Ist da dagegen. Nee.
Okay.
Aber
das ist ja egal. Okay, aber du würdest trotzdem einmal mit deinem Dad sozusagen
mal chillen. Mein Dad, das wäre irgendwie, würde ich mal gerne erleben, ja.
Okay, cool. Was war deine letzte Munchies? So, was du richtig gegessen
hast. Hatte ich gestern. also, ja, ich hatte dann irgendwie Bock auf Pilze.
Also, deine Munchies war...
Hab dann Joghurt mit einem Pilz gegessen.
Also, wirklich Happy-Pilze, meinst du?
Ja.
Also, deine Munchies war nochmal, um auf einen anderen Level zu gehen, tatsächlich, ne?
Das war so Microdosing-mäßig. Ich habe noch ein bisschen was im Grow gemacht.
Okay.
Meine Abluft fertig installiert im Grow-Zelt und...
Geil.
Das hat einfach nur so motiviert und mit Joghurt und Müsli halt und Kiwi.
Lecker.
Ja, das war meine Munchi.
Was machst du am liebsten, wenn du high bist?
Eigentlich wirklich was Entspanntes. Also entweder eine Serie gucken.
Welche Serie?
Bei Netflix. Ich habe gerade alle durchgeguckt, die ich angefangen habe.
Aber was war da, was war so...
Narcos zum Beispiel.
Narcos ist eine geile Serie. Das war, aber auf jeden Fall, ja. Okay.
Oder Breaking Bad oder solche
Sachen. Breaking Bad ist auch richtig nice.
Aber auch How I Met Your Mother. Das ist eigentlich voll viele
Sachen. Gerne. Einfach gute Serien so quer durch.
Aber auch gerne wandern zum Beispiel. Mit einem guten Haze wandern auf jeden Fall. Mhm. Oder schwimmen ist auch mega nice.
Mhm.
Sex haben ist mega nice.
Immer. Deswegen mein Motto, bekiff ist besser. Immer.
Ja.
Also es ist egal, was du machst, ja. Von
also Spaß-Sachen sind besser, wenn man bekifft ist, vielleicht. Aber ernsthafte Sachen sind manchmal auch nie besser, wenn man kifft, das sage ich mal.
Da würde ich das Gegenteil behaupten. Okay. Ja, auf jeden Fall. Ich kann, also es gibt ja, ich sag immer, es gibt High und es gibt High, ne?
Ja.
Und je nachdem, was du machst, eben ob es Spaß oder ernsthafte Sachen, da musst du halt genau dosieren. Ich möchte auch nicht total absolut zugedröhnt beim ernsthaften Sachen da eben auch machen. Ja. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel von einer ernsthaften Gespräch oder so zweimal ziehen, das entspannt mich ein bisschen nur. Also das haut mich ja nicht weg oder so. Und deswegen, das genieße ich. Letzte Frage. Welche Emojis würdest du verwenden, um den High jetzt zu beschreiben? In diesem Moment.
Ich glaube, diese lilane Zauberkugel.
Okay, cool.
Ja.
Das war's. Also nur ein Emoji, ja?
Ah, oh, noch was.
Nee, musst du nicht.
Ja, doch, diese reicht, ja.
Diese reicht, okay. Diese ein Emoji sagt alles, ne? Vielen lieben Dank, Mann. Und ich hoffe, wir sehen uns dann bald wieder. Und echt, vielen Dank für die Gastfreundschaftlichkeit. Und Schweiz, ganz ehrlich, ich komme bald hier wieder, auf jeden Fall.
Mega, ich freue mich. Also,
ciao.
Ciao.